Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Ausgezeichnet als Podcast des Jahres. Heute mit den Fashion-Premieren des Jahres. Neuer Designer bei Gucci, neuer Designer bei Dior und neuer Designer bei Chanel. Und natürlich die Frage, Giorgio Armani, wie geht es nach seinem Tod weiter mit dem legendären italienischen Luxury-Brand? Er sagt es uns, der Founder von Numero Berlin und neuer Creative Director von Worst Behavior, Girls or Forget.
Ich habe halt mit 19 Jahren meinen Weg in der Mode angefangen bei Armani, ne? Letztendlich und immer mit dem Haus gut zusammengearbeitet. Ich verdanke ihm sehr viel. Toll, dass ich ihn arbeiten sehen konnte. Ich habe ganz viel von ihm gelernt, wie man mit Mode umgeht, was Stile angeht, was Gradlinigkeit angeht, was es auch angeht, einen Stil durchzusetzen, auch wenn die Leute ihn nicht verstehen, permanent sich zu challengen, verändern, bis in dieses Alter, ja, das muss man überlegen, bis über 90, sich immer noch zu challengen. Da kann ja jeder nur von träumen, dass man so ein Leben halt macht.
Eine Modewelt ohne Giorgio Armani. Unvorstellbar. Der König der Eleganz, er fehlt so sehr. Girls or Forget kennt ihn wie kaum ein anderer. Was er mit ihm erlebt hat, erzählt er jetzt im Fashion Week Spezial.
Ladies and gentlemen, please join me and welcome the recipient of this year's Outstanding Contribution Award, the one and only Mr. Giorgio Armani.
Für alle, die mitreden möchten nach den Fashion Weeks in Mailand und Paris, hier sind die wichtigsten Learnings. Wer hat jetzt die Macht bei Armani? Warum Gucci plötzlich back ist und wie Chanel endlich den richtigen Nachfolger für Karl Lagerfeld gefunden hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Meine Bitte an euch, abonniert Tomorrow. Das hilft uns wirklich sehr, damit wir hier jede Woche für dich die krassesten Gäste präsentieren können. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow. Mobilität und Inspiration für morgen. Hey Girls, welcome back by Tomorrow.
Vielen Dank, ich freue mich.
Sag mal, in Fashionland ist nichts mehr so, wie es mal war, jetzt wo Giorgio Armani tot ist, oder?
Ja, das Ende einer Ära natürlich. Ne? Es sind jetzt noch ein, zwei große da, Comme des Garçons, Prada, aber dann hört es halt auf. Und dann, wenn die jetzt auch noch weg sind, oder Yamamoto gibt's noch, dann ist tatsächlich eine Ära vorbei. Dann wird sich die Mode gravierend verändern. Dieses ganze Freiheit, die es gab, die diese ganzen Brands halt den Leuten gegeben haben, den Stylisten, den Magazinen gegeben haben und sowas, die gibt's ja heute so nicht mehr bei den jungen Brands. Die wollen alle tote Look-Policy, die wollen gar nicht, dass man frei mit den Sachen arbeitet. Das hatte halt jemand von Armani bis Lagerfeld, die waren halt sehr frei. Die haben halt den Leuten die Sachen gegeben, haben gesagt, das ist meine Show, das ist meine Vision und jetzt macht ihr mal damit, was ihr wollt. Und das alleine das wird sich verändern. Plus die Frage ist halt, wird es noch solche Designer geben in Zukunft? Weil welcher Designer wird in einem Haus 20, 30, 40 Jahre sein? Ja, also die Leute, wenn sie heute 3, 4, 5, 10 Jahre in einem Haus sind, ist es toll. aber die werden ja nicht mehr, da ist ja keiner mehr, dem sein eigenes Haus gehört. Da wird ja keiner 40, 50 Jahre mehr seine eigene Brand leiten. Also das ist ja auch eine sehr starke Veränderung. Philipp Lyon gibt's noch.
Ja, total, total. Bei Giorgio Armani waren es ja exakt 50 Jahre. 1975 hat er das Unternehmen gegründet und ja, im Jubiläumsjahr.
Ja, stimmt, leider ja. Kurz vorher, ja, bevor seiner letzten Show.
Du warst bei der letzten Show in Mailand, bei der Fashion Week. Wie hast du es erlebt?
Naja, ich bin jemand, der normalerweise, wie du selber weißt, doch auch sehr viel reden kann. Und für mich war das schon sehr schwierig oder sehr emotional. Und ich habe mich dann auch abseits hingesetzt. Ich wollte auch tatsächlich die Leute, die ich seit Jahren kenne bei Armani, nicht treffen, weil ich gedacht habe, wenn man sich jetzt sieht, dann habe ich doch ein, zwei getroffen, dann sind dann doch einige Tränen geflossen. Ich habe halt mit 19 Jahren meinen Weg in der Mode angefangen bei Armani, ne? Letztendlich und immer mit dem Haus gut zusammengearbeitet. Ich verdanke ihm sehr viel. Ich konnte sehr viel. Das ist toll, dass ich ihn arbeiten sehen konnte. Ich habe ganz viel von ihm gelernt, wie man mit Mode umgeht, was Stile angeht, was Gradlinigkeit angeht, was es auch angeht, einen Stil durchzusetzen, auch wenn die Leute ihn nicht verstehen. Permanent sich zu challengen, verändern, bis in dieses Alter, ja, das muss man überlegen, bis über 90, sich immer noch zu challengen. Da kann ja jeder nur von träumen, dass man so ein Leben halt macht und letztendlich auch sieht, dass man mit 40 anfängt, ja, also dass er dieses Brand mit 40 angefangen hat und eins der größten Modehäuser überhaupt kreiert hat. Das denken wir ja normalerweise, wenn er nicht mit 20 anfängt, wie will er das schaffen? Und das ist schon sehr besonders gewesen. Und es war eine sehr stilvolle, schöne Abschiedsshow. Aber es ist halt ein Ende einer Ära. Und ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern für mich ist es schon sehr traurig gewesen. Also mich hat schon sehr bewegt.
Wie war es für dich, das so zu erleben? Es war ein Andrang wie noch nie zuvor, glaube ich, wenn man die Bilder gesehen hat. Die Straßen waren ja ringsherum gesperrt, weil so viele Leute da waren. Richard Gere war da, der auch einen großen Armani-Moment hatte in seinen Movies.
Ja, ich glaube, Richard Gere hat den Armani-Moment, den ersten wahrscheinlich richtig großen, ne, mit American Gigolo. Das war der Inbegriff, wie man angezogen sein wollte. Und ich glaube, selbst heute, wenn man American Gigolo sieht, dann den Style, den Richard Gere da hatte, den waren alle, dass sie immer wieder gedacht haben, den muss man wieder machen. Und auch immer wieder zu Herrn Armani, glaube ich, Leute gekommen sind und gesagt, das musst du machen, das war so sexy, das war toll, das war cool. Aber er hat gesagt, das habe ich schon gemacht, warum soll ich mich wiederholen? Also er war immer jemand, der was Neues machen wollte. Aber natürlich war das dieser Riesenmoment. Also was man auch sehen muss, Armani ist halt der Designer gewesen, der auch Film und Mode zusammengebracht hat. Ne? In diesen ganzen Filmen, die er gemacht hat, wo er auch Casino mit Robert De Niro und so weiter, das waren ja, sind ja legendäre Filme, die auch durch ihre Mode und durch ihren Look leben. Und das hat er ja alles mitkreiert auch, diese ganzen Sachen. Das ist schon. Also man hat einfach gesehen, wie viel Respekt dieser Mensch hat. Da sind einfach Leute gekommen. Es war auch so, dass wenn man Leute, das weißt du selber, denen sagt, zieht bitte Black Tie, dann halten sich nicht alle ran. Also da waren vielleicht zwei, die sich nicht dran gehalten haben. Das war natürlich dadurch auch nochmal feierlicher, dass da alle Männer im Tuxedo saßen, die Frauen halt Abendkleider anhatten. Das war schon sehr bewegend.
Stichwort bewegend. Wie hast du seine Todesnachricht bekommen?
Tatsächlich per WhatsApp, dass man mir geschrieben hat und gesagt hat, ich weiß nicht, ob du es schon weißt und dass er halt gestorben ist und dann habe ich mir erstmal den halben Tag freigenommen.
Wow. Was ich erstaunlich fand bei ja seiner letzten Show oder der letzten Show mit seiner Kollektion, ja, er war nicht mehr da. 50 Jahre war er da. Und natürlich immer der ikonische Moment am Ende seiner Show, wenn er dann ganz kurz nach vorne kommt, durch den Vorhang kommt, sich einmal zeigt und ins Publikum schaut. Und diesmal war er nicht da. Aber wer da war, war seine Schwester, die da war, Rosanna.
Und Leo auch. Der ist ja jetzt so praktisch, übernimmt seinen Weggefährte seit Jahrzehnten, der immer an seiner Seite war. das war ja schon auch immer ein Team. Das ist ja halt ein Familienbetrieb letztendlich. Und das sieht man jetzt auch, dass es so weitergeführt wird. So wie früher alle großen Häuser waren, wie Gucci war und so weiter. Und das ist das Schöne bei Armani, dass es halt letztendlich jemanden gab, der Entscheidungen treffen konnte. Heute, das sind halt Konzerne, Aktiengesellschaften. Deshalb fällt das alles sehr viel schwieriger, da kreativ zu sein und auch mutig zu sein und eigene Sachen einfach zu machen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich verrenke mich da nicht, ich werde das nicht verändern, nur weil es jetzt ein bisschen mehr Geld bringt oder weniger. Das ist natürlich bei den großen Caring LVMH nicht möglich. Die müssen halt so viel Geld wie möglich irgendwo überall rausdrücken. Da geht's jetzt, das leidet natürlich auch oft die Kreativität oder der Stil oder der Mut, etwas zu verändern oder was Eigenständiges zu machen.
Absolut. Und diese Eigenständigkeit konnte sich wirklich leisten. Tomorrow is a Business Podcast. Und was jetzt nochmal so richtig klar wurde nach seinem Ableben, weil natürlich auch viel über das Erbe diskutiert wurde, dass er ein Vermögen hat von 13 Milliarden. 13 Milliarden. Ja. Das ist natürlich, das ist Freiheit in dem Business.
Ja, klar. Ist das, also das Ding ist auch, dass ich glaube, er war, was man nicht so mitbekommen hat, glaube ich, zusätzlich auch ein sehr, sehr, sehr guter Geschäftsmann. Also ich habe das nur, wo ich jünger war, dann immer so nach und nach erlebt, dass man gesagt hat, ja, wir sind in dem Haus und da machen wir Fitting oder da wird dieses gemacht. Und dann merkt man so, habe ich gesagt, okay, dem gehören ja ganze Straßenzüge in Mailand, also allein an Immobilien, was denen gehört, die Beteiligung an Luxotica und so weiter. Also da gibt's ja sehr viel mehr Sachen, die halt nie so publik gemacht worden sind, wo er tatsächlich im Hintergrund auch mitgemischt hat. Ne? Auch sein Basketballteam ist sehr erfolgreich. Ich glaube, auch er war auch so jemand beim Basketballteam, war, glaube ich, das einmal so, dass die nur Zweiter geworden sind und dann hat er auch gefragt, warum habe ich das Team überhaupt? Also das, ja, ist so, das ist schon so eine Sache, was Besonderes, ne? Auch wenn man dann so ihn gesehen hat, die beim Madonna-Konzert in Italien, als er dann aufs Konzert gekommen ist und die ganze Halle Standing Ovations gegeben hat für ihn, da merkt man halt, das ist halt ein Held, ein Nationalheld gewesen in Italien. Schon, ich glaube, ich kann mir, es ändert sich immer, aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass sowas heutzutage noch entsteht, dass so eine große Persönlichkeit nochmal in der Mode entstehen wird.
Total. Und alles aus sich selbst heraus. Was bemerkenswert ist, ist ja nicht nur seine Karriere, sondern eben auch die Konsequenz, mit der er bis am letzten Tag gearbeitet hat. Aber ein Thema hat er nie nach außen getragen. Er ist 91. Es war klar, dass diese Karriere nicht endlos sein kann. Er hat nie eine Nachfolge bestimmt. Was bedeutet das jetzt? Was passiert jetzt, Götz, mit Armani?
Na, ich glaube schon, dass er das alles sehr klar geregelt hat. Es ist nicht nach außen kommuniziert worden. Es gibt ja jetzt auch die Sachen, dass Teile von Armani verkauft werden an seine alten Geschäftspartner, unter anderem, wo man das auch nicht wusste, an LVMH oder Luxottica und so weiter, L'Oreal. Das sind so die großen Player, die Anteile kaufen können, dürfen oder dass das so festgelegt wurde von ihm. Und dann wird halt Leo jetzt das Haus, denke ich, führen. Und soweit ich informiert bin, unter Vorbehalt, also ist es so, dass da auch gar kein neuer Kreativdirektor kommen wird, sondern dass das eine andere Form wird. Die Brand, die Marke wird weiterleben, aber jetzt nicht mit einem neuen, jungen Kreativdirektor. Was es dann so Spekulationen gab, dass jemand wie Hedi Slimane Armani übernehmen würde. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert.
Du kennst den Brand wie kaum ein anderer, weil du eben diese besondere Beziehung zu Giorgio Armani hattest, für ihn gearbeitet hast. Machst du dir Sorgen um den Armani-Brand, wenn du jetzt nach vorne schaust, oder bist du entspannt?
Nein, ich mache mir jetzt keine Sorgen darüber, weil halt, wie gesagt, hinter ihm, das ist ja nicht nur eine Person, da steht ja ein Riesenteam hinter und seine Schwester, viele Leute, die du auch kennst, die dahinter sind, das ist ja eine Familie. Ja, das sind ja Leute, die du auch kennst, die mit Herrn Armani gearbeitet haben, die haben den ja nicht als Chef gesehen. Die werden ja für den in den Krieg gezogen, sozusagen. Das ist halt eine Familie. Die haben ja da gearbeitet. Die sind zusammen in den Sommerferien weggefahren auf seinem Boot. Der hat alle immer eingeladen, immer mitgenommen und so. Und da gibt's halt ein großes Designteam. Da gibt es viele Leute, die diesen Spirit weitertragen werden und auch weiterentwickeln werden, wie zum Beispiel Leo und so. Da glaube ich halt, dass das mache ich mir jetzt nicht die Sorge. Ne? Ich glaube auch, dass heute die Marken, das hat man ja auch gesehen nach dem Tod von Karl Lagerfeld, haben auch alle gedacht so, oh je, was wird jetzt aus Chanel, ja, was draus geworden ist, ich glaube, die Umsatz verdoppelt oder sowas, ne, das ist draus geworden. Und ohne ihr zu nahe treten zu wollen, aber die Nachfolge von Karl Lagerfeld angetreten hat. Ich glaube, in 2 Jahren weiß kein Mensch mehr, wer das ist. Also die stand jetzt nie so im Mittelpunkt wie Karl, dass man das gesehen hat. Sie hätte jetzt auch gar nicht auf den Laufsteg gehen müssen. Der Erfolg wäre trotzdem da gewesen. Und ich glaube, diese Marke Armani ist so groß und so stark, dass man nicht unbedingt heutzutage einen Designer braucht, der dafür sein Gesicht gibt.
Aber wirklich die letzte große Personenmarke, Prada gibt's noch, Versace, aber schon jetzt 2x verkauft, jetzt an Prada verkauft, gerade offiziell.
Na, Comme des Garçons gibt's auch noch. Das ist so. Und auch eine große Marke, wo ich gehört habe, die auch gesagt hat, wenn sie stirbt, wird's zugemacht. Das ist so. Deutsche Gabbana gibt's noch. Also ein paar gibt's noch, die noch da sind. Aber es sind nicht mehr viele.
Kannst du mal bitte alle aus der Tomorrow-Community, die nicht so tief im Fashion-Business sind, kurz mal mitnehmen, wer Leo ist, was ihn ausmacht?
Oh, was ihn ausmacht? Da finde ich nicht, ob ich die Qualifikation habe. Das ist einfach, glaube ich, der Weggefährte, Designer, rechte Hand von Herrn Armani gewesen, der auch die Designs gemacht hat. Also seitdem ich denken kann, also wie gesagt, als ich mit 19 da war für Fittings, Shows und so weiter, 18, 19, da war Leo schon an seiner Seite. Die waren halt immer, das ist wie Familie halt, ne? Und der hat alles mit ihm zusammen halt gemacht. Und das ist, glaube ich, der Prädestinierte, der halt diese Sache auch übernehmen kann oder im Endeffekt im Hintergrund auch schon ganz viel gemacht hat und auch Designs halt gemacht hat für die Kollektion natürlich die ganze Zeit. Also das ist so... Der wird alles im Sinne von Herrn Armani machen. Das ist einfach eine ganz klare familiäre Sache, die da weiter ist. Das ist auch jemand, der sehr viel, das muss man auch sehen, der so loyal, so stark, so besonders ist, so viel an dem Erfolg auch beteiligt ist, der halt entstanden ist. Das ist nicht jemand, der da einfach nur jetzt im Hintergrund war, sondern das ist jemand, der aktiv diesen Erfolg geprägt hat und immer an der Seite dieses Mannes war. Der hat sich aber nie in den Vordergrund gedrängt. Das ist jetzt nicht jemand, der dann gesagt hat, jetzt ist mal meine Zeit. Der ist ja schon bei der letzten Männershow, jetzt nicht bei der Jubiläumsshow nach seinem Tod, sondern der Show davor ist er ja tatsächlich selber auch auf die Bühne gekommen bei der Emporio-Show und hat sich da, was sehr bewegend war, fand ich, weil er sich hingestellt hat, wo Herr Armani da krank war noch, und hat sich genauso verbeugt wie Herr Armani. Man hat eigentlich gedacht, Herr Armani steht da. Es war fast schon ein bisschen spooky, sowas zu sehen. Also deshalb glaube ich, das wird da weitergeführt, wie es bisher geführt wurde.
Was ich ganz toll finde, ist dieser Respekt, ne? Du sagst die ganze Zeit immer so, Herr Armani, ne? Wir sagen so, wir duzen gerne Designer, aber so Armani, das hat man sich nicht so einfach getraut zu sagen.
Hey, nee, Giorgio. Das hätte ich auch nie gemacht. Habe ich auch noch nie, ich glaube, ich habe auch noch nie zu anderen Leuten untereinander mit irgendjemandem gesprochen. Auch jetzt nicht mit Leuten, die jetzt ihm so loyal zur Seite stehen, wie jetzt Anushka oder so, die du ja auch gut kennst. Da habe ich noch nie. Ich würde es auch jetzt nicht wagen. Also ich finde, es ist für mich nicht appropriate. Das ist Herr Armani und den Respekt habe ich einfach und nicht, weil ich jetzt mich dazu gezwungen bin oder so, sondern einfach, weil man den hat. Das ist einfach, das ist natürlich auch die Form, wie ich ihn kennengelernt habe, ne? Dass ich damals gedacht habe, okay, das ist der König von Mailand, der König der Mode, letztendlich, wo er ja angefangen hat, er und Ralph Lauren waren die ersten Milliardenplayer in diesem ganzen Business, also die richtig groß waren, bevor die ganzen anderen überhaupt groß geworden sind. Da war ja Armani, war ja die ganze Zeit, wo Tom Ford bei Gucci war, war das ja Tom Ford ja winzig, Versace auch im Vergleich zu Armani. Und dann lernt man jemanden kennen und es ist einfach eine extreme Respektsperson gewesen, der sehr geradlinig ist, sehr, 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 sehr nett, sehr, aber auch sehr klar. Also es gab so früher, wenn man mit ihm gearbeitet hat bei den Fittings, dann hat man halt von morgens die Zeit bekommen, wenn man da ist, dann hat man gearbeitet und wenn er Pause gemacht hat oder ein Interview gegeben hat, dann hatte man halt Pause. Es gab immer tolles Essen da für alle, dass man da in den Räumen in der Via Bogonovo essen konnte. Man konnte aber auch rausgehen und ich weiß noch, dass ich einmal rausgegangen bin und habe dann so rumgedrödelt und habe draußen auf der Straße jemanden getroffen und habe mich mit dem noch unterhalten, bin mit dem Kaffee trinken gegangen und habe dann gedacht so, oh ja, jetzt muss ich mal langsam zurück, weil man wusste ja auch nicht, sobald er wieder da war, wollte er weitermachen. Der hat aber nicht gesagt, ich bin in einer halben Stunde oder Stunde wieder da. Ne? Das war jetzt nicht so ein Lunchbreak, wie man das sonst kennt. Und dann bin ich zurückgekommen und dann stand an der Tür der immer gekontrolliert hat, ob alle wieder da sind und so, Lele hieß er. Und der hat mich dann angeguckt und hat mir so eine eingeschenkt, dass er gesagt hat, du bist zu spät, das geht nicht, das ist unacceptable. Ne, also es war schon sehr klar, die Ansage. Und dann bin ich reingekommen und dann stand er da und hat seine Fittings gemacht und hat mich so angeguckt und ich kam da hin und wahrscheinlich wie so ein begossener Pudel, sah ich wahrscheinlich aus nach dem Einlauf, den ich bekommen hatte. Und dann hat er mich so angeguckt und hat mir so in die Wange gekniffen und mir so leicht mit der Hand auf die Wange getätschelt. Ne? Und damit wusste ich so, okay, it's all good, aber wenn ich noch einmal zu spät komme, brauche ich nicht mehr kommen. Das war also so, das waren schon klare Regeln. Ne? Also sehr respektvoll auch, ne? Sehr nett, aber schon klar, wenn man das wollte. Das versuche ich heute den Kids bei mir im Büro auch immer zu sagen. Ich habe natürlich nicht diese Autorität, wie er hatte. Aber dass man halt sieht, so, das war halt früher so. Wenn man das wollte, keiner hat einen gezwungen, da zu sein. Wenn man das nicht wollte, ist man halt gegangen. Aber wenn man das gemacht hat, dann auch nach den Regeln, die da gespielt worden sind. Und die waren sehr respektvoll, das kann ich halt sagen. Ne? Aber es waren klare Regeln. Also wenn ich da 2-3 Mal zu spät gekommen wäre, das hätte nicht funktioniert.
Was bleibt von ihm? Was ist seine Legacy aus deiner Sicht?
Was von ihm bleibt, ist einfach, wenn man wirklich sich mit Mode auseinandersetzt. Jetzt nehmen wir mal die Männer gerade mal. Also was du meinst von, was wir eben gesagt haben, von Casino, den Film. Also Casino, wie heißt der? Paolo Sorrentini, die Filme, die er mit ihm gemacht hat. Francis Ford Coppola, die ganzen Sachen. Aber jetzt auch dann, also American Gigolo, das ist halt Filmgeschichte, aber auch Fashion-Geschichte, das ist Style, ja, was die Kids jetzt gerade erst wieder entdecken. Und wenn man wirklich Ahnung hat von Mode und guckt sich die Sachen an, die Hosen, die Schnitte, dann sieht man die überall. Dann sieht man die bei Stefano Pilati, dann sieht man die bei Raf Simons, dann sieht man die bei 032C. Also, es gibt einfach niemanden, der diesen Approach in dieser Mode so viel verändert hat. Ne? So, da gibt's halt sehr wenige. Da gibt's natürlich, wie bei Comme des Garçons, Bodystrukturen verändert, sehr extreme Sachen zu machen. Aber Armani hat die Schulterpolster rausgenommen. Der erste dann diese Sakkos ohne Schulterpolster, diese Soft-Codes für Frauen gemacht hat und so. Wenn man in die Geschichte, in das Heritage zurückgeht, hat er die Mode halt revolutioniert. Und nicht nur die Mode, sondern damals auch wie andere Große, wie jetzt Saint Laurent und so weiter. Das waren ja auch Social Statements, die gemacht haben. Frauen in Anzüge zu stecken in so einer Zeit, das war ein totales Female Empowerment. Das gab's halt nicht. Frauen haben nicht in Anzügen rumzurennen. Ne? Das ist eine Sache, das hat ja sehr viel damit zu tun, wie die gesellschaftlich sich auch positioniert haben. Das war ja auch dadurch tatsächlich alles sehr politisch letztendlich, was die gemacht haben. Weil das dann so, ne? Das ist egal, ob die, also in der Zeit waren das alle von Saint Laurent, Armani, die waren halt einfach, hatten eine Aussage. Wo man heute halt sagen kann, ist die politische Aussage, wenn sie da ist, ist die dann sehr viel mehr populistisch oder so oberflächlich. Ne? Die haben das halt sehr subtil gemacht. Die haben halt Dinge verändert, die gegen Normen waren, die gegen alte Standards waren und haben dadurch eine Relevanz gehabt. Heute sitzt man bei irgendeiner Show und dann wird vorher eine Rede gehalten über weiß ich nicht was und dann wird's mal dunkel und dann gehen die Lichter an und trotzdem rennen dann alle in lustigen, wahnsinnig teuren Klamotten rum und dann sagt man halt, man hat jetzt ein politisches Statement gemacht. Es ist aber ja nicht da. Also es ist ja nicht dieses Female Empowerment mehr möglich, was es früher gab. Gerade, ne, auch das haben auch andere gemacht, Montana oder sowas mit riesen Schulterpolstern, was jetzt auch so ein bisschen wieder bei Saint Laurent ist. Aber das hatte ja früher was damit zu tun. Grace Jones, wenn man die in diesen Armani-Anzug sieht, gibt's ja dieses Video, diesen Auftritt von ihr. David Bowie in den ganzen Armani-Anzügen, ne, wo er diese blond-roten Haare hat. Das sind alles Armani-Anzüge. Das wissen die Kids heute gar nicht. Das ist einfach, der hat so viel verändert und so viel Statements gesetzt. Ästhetische, kulturelle, popkulturelle, soziale Statements mit seinem ganzen Engagement, das ist schon beeindruckend. auch Mailand als Stadt. Ne? Als ich nach Mailand gekommen bin, war Mailand einfach ein dreckiges, piefiges Loch. Und wenn man jetzt diese Leute sieht, die ganze Modeszene hat Mailand zu einer spannenden Stadt gemacht. Ne? Ob es jetzt Armani ist oder auch Prada und sowas mit Museen, mit den Immobilien, die sie da gemacht haben, sehr viel Engagement in die Stadt reingebracht. Das ist ja auch, das kann man ja auch nicht vergessen, dass das tatsächlich ein Teil ist. Das ist eine sehr große Industrie, sehr viele Arbeitsplätze, die sie da kreiert haben und sehr viel Image. Also italienische Mode, das ist halt der Flair, den wir halt gerne in Deutschland hätten, haben wir aber nicht. Also.
Total. Ja, Armani Forever, wir verneigen uns hier. Und Götz, ein harter Schnitt, Fashion geht weiter, Fashion muss weitergehen. Und auch gerade in Mailand ist viel passiert. Großes Thema natürlich Gucci. Gott, oh Gott, so lange in der Krise. Jeder Quartalsbericht -25. Ich frage mich manchmal, wo kommen noch mal -25 her? Weil die waren doch schon davor bei -. Und jetzt der Neustart, neuer Designer ist da. Demna Gvasalia, heute jetzt da in Charge.
Ich kann jetzt, die Leute, die mich kennen, wissen ja, dass ich nicht immer d'accord war mit allem, was Demna gemacht hat. Also jetzt bei Balenciaga. Die Anfänge fand ich sehr, sehr stark. Danach fand ich es manchmal mehr Packaging als Inhalt. Aber natürlich, was der kann, wie kein anderer, ist halt Sachen popkulturell aufladen. Ne? Also da eine kulturelle Empowerment reinzubringen. Und wenn man sieht alleine schon, ob man es mag oder nicht, wie der diese junge Creative Szene begeistert hat mit dieser nicht mal wirklich in ersten Kollektion, sondern mit diesem Film und mit ein paar Teilen, die er aus dem Archive genommen hat und umgewandelt hat und wie schlau er das gemacht hat mit den Familienporträts, also auf die Geschichte von Gucci zu referieren und einfach zu sagen, hey, ich bin noch nicht ready für meine erste Kollektion, die kommt erst Anfang nächsten Jahres, aber Gucci gesagt hat, wir brauchen was und er macht so einen Zwischenschritt eigentlich da rein und der knallt 100-mal mehr als alles, was der Designer vor ihm mit ganzen Kollektionen versucht hat. Ne? Aber man merkt halt da auch sehr stark bei Demna, dass der halt wirklich ein Designer, aber auch ein Kreativdirektor ist, der eine Gesamtvision hat. Und ich glaube, das war, was Alessandro Michele auch hatte. Der hatte eine Gesamtvision, seine Kampagnen, das Ganze, wie er jetzt strategisch die Sache aufbaut, ob er mit Magazinen arbeitet, ob er mit welchen Influencern er arbeitet, mit welchen Bands er arbeitet. Das ist eine Welt, die kreiert haben. Und das ist Gucci nach Alessandro Michele nicht mehr gelungen. Die haben keine Welt mehr geschaffen, sondern die waren so ein bisschen kopflos. Da wurde halt panisch durch die Gegend gerannt. Die erste Show, die damals von Sabato kam, sollte draußen stattfinden, dann hat es geregnet, dann wurde sie ganz schnell in die Halle gelegt. Das waren schon unglückliche Momente. Also der Start war unglücklich. Die Sachen sind nie so abgehoben. Sachen kamen nicht direkt in die Läden rein. Das hat das alles. Das ist natürlich, da sind ganz viele Sachen zusammengekommen, die sehr, sehr unglücklich waren. Und auf einmal kommt dieser Bruch und Demna kommt dahin. Und man hat so gedacht, so mal gucken, was der jetzt macht. Und da kann man nur sagen, er hat einfach für die Zeit und was er gemacht hat, sensationell abgeliefert. Also ich würde sagen, das ist für mich, wenn man es als gesamtes Paket ansieht, sicherlich die Nummer 2 von denen, wie sie die abgeliefert haben. Also er hat an zweitbester Stelle abgeliefert von den ganzen Neuanfängen.
Toller Cliffhanger an dieser Stelle, Götz. Du weißt, wie das Podcast-Business geht. Die Nummer 1 kommt erst später. Also ihr müsst alle dranbleiben. Was ich krass finde von Demna, dass es einfach natürlich meine Ansage ist. Jeder hat da erwartet, okay, er zeigt irgendwas. Und wir haben es ja bei Armani gesehen, der ist gestorben. Trotzdem wird nochmal seine ganze Kollektion gezeigt. Und wir haben ja auch schon andere Schauen gesehen, wo nochmal ja alte Kollektionen aufgetragen worden sind. Aber dass er gesagt hat, nee, ich mache das Ganze nicht. Eine neue Kollektion schaffe ich aber noch nicht. Und stattdessen mache ich einfach mal einen Movie. Und er hat einen Movie gemacht und hat den The Tiger genannt.
Ja, also das meine ich ja. Daran sieht man halt sein wahnsinniges Talent, was er wahrscheinlich mehr hat als alle anderen. Ne? Der hat einfach die coolsten Leute da von Netspan bis das, die jetzt hot sind, die rennen da rum in den Outfits und wie er die castet, wie die Leute zur Show gekommen sind, was er für Leute auch gemacht hat mit Edward Norton, dass er jemanden, der so kompliziert ist, überhaupt für diesen Film bekommt, dass welche die Regisseure, die er gewählt hat, das ist schon alles so wahnsinnig gut und so hat so viel Power, was er da gemacht hat. Und das, auch da muss man sich halt trauen. Wir haben da über, im letzten Podcast ja über Karl Lagerfeld und ist das noch möglich und Miniröcke, bis sie sich durchsetzen, 10.000 Mal wiederholen, bis der Letzte es kauft, so ungefähr. Demna hat irgendwie diese Energie zum Beispiel. Demna hat diese Energie, dass er gesagt hat, okay, ich schaff keine Kollektion, aber ich deliver was. Ihr braucht was, ihr braucht ein Excitement und das hat er voll abgeliefert. Und das ist das, wo alle drauf gewartet haben. Die Leute, die jungen Leute, die da drauf sind. Ich glaube, dass Balenciaga, auch dass er so schlau ist, Balenciaga, dass er es verlassen hat, weil er einfach am Peak war. Dass Balenciaga konnte, so wie er es gemacht hat, nicht weiterlaufen. Genauso wie man sieht, Alessandro Michele, glaube ich, würde heute nicht den Erfolg mit Gucci haben. Wir sind in anderen Zeiten, es wird ernster. Wir haben Covid gehabt, wir haben eine Generation, die 2 Jahre eingesperrt war sozusagen, die jetzt langsam interessant werden für die ganze Mode. Die Welt hat sich verändert in der Form, wir haben Kriege, wir haben aber auch Sachen durchlebt, wie die ganze Diversity-Sachen, die ganze MeToo-Sachen, die ganzen Black Lives Matter-Sachen, die alle sehr relevant sind. Aber jetzt sind wir auch an einem Punkt, wo sich Sachen wieder normaler einpendeln müssen und da muss man jetzt sagen, ich weiß nicht, ob man das so sagen soll, aber natürlich merkt man, Sex is back, ne? So, also dieses Ding, dieser Drang von den Leuten auch bei mir im Büro, so Tom Ford, Sexiness und sowas. Und genau da hat er halt reingegrätscht. Genau das hat er genommen und auf seine Art neu interpretiert, dass die Leute sich halt denken, okay, ich will das anziehen, weil I'm a fucking Superstar, wenn ich so aussehe. Ja, und das schafft er halt. Und das war halt vorher nicht so. Das war halt vorher natürlich so eine sehr weiße, intellektuelle, römische Frau, die da bedient wurde, was auch nicht in die jetzige Zeit so richtig passt. Und Alessandro Michele ist halt so eine Kostümshow, dieses Lustige oder auch was bei Balenciaga, das, glaube ich, will halt heute keiner mehr. Das ist nicht die Zeit. Und er hat den Zeitgeist total getroffen. Also da kann ich... Und wie gesagt, ich habe schon sehr oft seine Arbeit bei Balenciaga kritisiert in den letzten Saisons. Und ich finde, da hat er allen Respekt gezeigt und auch den Mut, dass er selber gesagt hat, ich will mich für Gucci bewerben, was er ja wohl gemacht hat, wie man das hört, dass er gar nicht jetzt so im Gespräch war, sondern selber gesagt, ich will dafür pitchen, ich will Gucci machen. Und hat so abgeliefert, das ist schon wirklich ein Ausnahmetalent. Wenn die Kollektion ansatzweise so gut wird, wie das, was er jetzt als Debüt hat, die Erwartungen sind jetzt sehr hoch, also er hat die Latte schon hochgelegt, dann wird das Anfang nächsten Jahres die popkulturelle Show werden. Da bin ich ganz sicher. Also das wird, dann ist Gucci the hottest shit. Dann wird Gucci für die junge Generation und für die ganzen Popstars wieder die hotteste Kollektion sein.
Wow, und das wäre wichtig, gerade nach dem Absturz der letzten Jahre. Also das heißt, aus deiner Sicht hat Gucci wieder eine Chance.
Aus meiner Sicht würde ich sagen, jetzt Gucci Kering-Aktien kaufen und warten, bis der mal die erste Show hat. Wenn er so liefert, hat man eine gute Chance, Geld zu verdienen.
Was ich krass finde bei Demna, muss ich sagen, dieser Mut, einfach mal so diese, nicht nur ins Gucci-Archiv zu gehen, das machen ja auch viele so im Uhrenbusiness, ja, gehen sie ins Archiv und kommen dann irgendwie zur Mondphase zurück. Und er ist ins Archiv gegangen und hat dann einfach so ein paar Archetypen entwickelt, für die Gucci steht. Und das finde ich total krass, weil du hast gerade gesagt, so Sex is back. Mhm. Und man darf das auch wieder sagen. Und er hat so eine neue Zielgruppendefinition gemacht. Was sind eigentlich so für Typen, die heute Gucci tragen? Und das ist total witzig, wenn man da durchgeht. Beispielsweise Archetyp ist Narzisst. Er nennt einfach eine Gucci-Klientel Narzisst. Das ist der Narzisst, der Gucci trägt. Oder was ich auch lustig finde, Miss Aperitivo. Wo du genau weißt, okay, was macht sie?
Aber das ist doch, guck mal, das ist das, was wir letztes Mal bei Lagerfeld gesagt haben, wo wir meinten, es ist schwierig, wer gibt das? Und da muss man auch sagen, allen Respekt zu der Kering-Gruppe, zu Herr Pinault oder wer auch immer es entschieden hat, dass man ihm diese Freiheit gegeben hat, weil denen schon, glaube ich, der Arsch auf Grundeis geht, um das mal so zu sagen, dass er das durfte. Nur das, was er ja macht, genauso wie es ein Lagerfeld gemacht hat oder ein Armani gemacht hat, er ist authentisch. Und das, was wir halt heute, wo wir drunter leiden, glaube ich, eine ganze Zeit hatten, wo wir gelitten haben, dass alles sehr theoretisch geworden ist, dass wir alles verintellektualisiert haben. Das, was Demna gemacht hat, ist in dieser ganzen Zeit, was wir jetzt, die wir halt durchlaufen sind, wo alles sehr theoretisch wurde und ich auch meinem Team das permanent sage, dass ich sage, es hilft nichts, wenn du ein toller Fotograf bist, dass deine Bilder nur dekorativ sind. Große Fotografen wie Jürgen Teller, Nan Goldin, die bringen ihr Herz da rein. Also wenn die Leute mich fragen, was ist das, die Branche, in der wir arbeiten, weißt du auch als Chefredakteur oder irgendwas, das ist kein 9-to-5-Job, das ist dein Leben. Und Demna macht es so, geht raus und er ist so authentisch, dass er einfach sagt, Leute, lass uns doch keinen Scheiß reden, ich benenne die Sachen jetzt einfach beim Namen. So sehen die aus. Und natürlich sind die Hälfte der Leute, die solche Sachen kaufen können, die das Geld haben oder auch die es gerne wollen, natürlich sind das Selbstdarsteller und sind Narzissten. Die sind halt nun mal so. Und die anderen sind auch Golddigger, könnte man genauso sagen. Ja, das ist so, oder Show-Off oder was auch immer. Also ich finde, dass man der erste Weg, dass man was Authentisches und was Cooles schafft, ist schon mal die Wahrheit sagen. Und wenn ich das nicht tue, sondern jetzt Demna sagen würde, nee, mein Klientel, nachdem er das da so gezeigt hat, das sind alles sehr diskrete, intellektuelle Menschen, die überhaupt nicht zeigen wollen, dass sie Geld haben oder irgendwas. Ja, Quatsch. Das sind Leute, die das tragen wollen. They want the fame. Ja, die wollen Fun, die wollen Spaß, die wollen es haben. Und das delivert er. Wenn ich das sage, den Mädels sage, wer wollte denn jetzt die letzten 2 Jahre Gucci? Okay, hat man noch genommen, aber wollte man nicht. Aber das jetzt, das will jeder haben. Ich finde es jetzt auch so, dass ich sage, ja, irgendwie gab es dann die Kette, es gab so eine Kette zu der Einladung von der Show, die habe ich irgendwie nicht gehabt. Und dann habe ich auch tatsächlich der PR angerufen in München bei Lorenzo und habe gesagt, Lorenzo, kannst du mir die Kette noch schicken, bitte? Weil ich sie auch haben wollte, weil es einfach, es ist hot. Das ist einfach cool. Das muss man ja auch zugestehen. Das ist einfach, ist ja auch schön. Dafür machen wir es ja. Wir wollen ja, wie Versace immer gesagt hat, es ist all about Sex. Und wir wollen lieber aus als angezogen werden. Am Ende des Tages.
Und glaubst du, dass die Kunden dafür ready sind, dass sie wissen, okay, wenn ich jetzt zu Gucci gehe, werde ich ja irgendwo dann eingeordnet, dass ich entweder bin ich der Narzisst oder ich bin die Principessa oder ich bin Miss Aperitivo oder ich bin eine neue Rubrik. Influencer ist auch eine Rubrik. Ich meine, da können sich sehr, sehr viele einordnen. Und da gibt's noch den Partyboy. Den Partyboy gibt's auch noch.
Ja, aber das ist doch das, wo diese Leute sind ja auch, waren ja immer da, auch in deiner oder in meiner Jugend und sind ja vergessen worden. Das ist doch so, wer kümmert sich denn um diese ganzen gerade? Wer kümmert sich um die Leute? Wir haben das letzte Mal gesagt, ich glaube, dass dieser ganze Hip-Hop jetzt abgelöst wird und dass es viel mehr wieder in diesen Rock'n'Roll geht, dass es mehr diese Attitude von Rock'n'Roll geht. Selbst im Hip-Hop gibt es mittlerweile von Playboi Carti, Destroy Lonely, die haben viel mehr eine Rock'n'Roll-Attitude und rennen so in Rick Owens rum und sehen aus wie so Pops, Rockstars, irgendwas. Um die hat sich ja keiner gekümmert und er macht das jetzt einfach. Und das ist das, was die... das will man doch auch sein, wenn man jünger ist. Und ich glaube, natürlich ist es ein Image, was man aufbaut. Und das hat er immer gut gemacht. Der ist dann bei Balenciaga mit Anne Imhoff und diesen ganzen Leuten gewinnt. Das ist eine Welt, die er kreiert. Der will man sich zugehörig sein. Und da fragen manche Leute auch gar nicht mehr nach, ist das Kleid jetzt eigentlich gut, was er da macht? Weil man will einfach zu dieser Welt dazugehören. Und ich glaube schon, dass die Leute das sehen, weil ich mir sicher, also ich hoffe das, dass er das, was er jetzt angefangen hat, was natürlich diese Tom Ford Sachen zum Beispiel, die er neu interpretiert hat, die haben ja eine gewisse Ernsthaftigkeit. Und wenn er das in seine eigene Kollektion bringt und dann das so benennt, dann ist das okay. Wenn er das jetzt so, wenn das jetzt clownesk würde, dass das dann nicht mehr diese Sharpness hat und die Eleganz hat und die Purheit hat, dann glaube ich, würden die Leute das nicht mitgehen, weil dann sieht's aus wie so ein bisschen so des Kaisers neue Kleider. Dann sieht's so ein bisschen aus wie so, da verarscht uns einer und mal führt uns an der Nase herum so ein bisschen. Aber das glaube ich, da ist er schlau genug für, dass er das schon weiß, dass er das nicht wird. Also wenn jetzt so große Balenciaga-Clown-Schuhe aus Gucci macht, das glaube ich, und das dann den Clown nennen würde bei der nächsten Kollektion, ich glaube, das würde nicht gut funktionieren.
Aber okay, also Learning ist hier für die Tomorrow-Community. Gucci is back. Gucci
zu, ist also im Moment zu 100%. Ich sag, Gucci-Aktien kaufen ist eine gute Idee, glaube ich.
Apropos Aktien kaufen, Götz, Prada jetzt offiziell hat Versace übernehmen dürfen. 1,3 Milliarden haben sie dafür bezahlt. Gutes Invest?
Also im Verhältnis zu den letzten Jahren war es ja ein Spottpreis, wenn man sich überlegt, was Supreme oder solche Marken schon gekostet haben, war es ja jetzt ein Schnäppchen fast schon. Also jetzt die erste Kollektion, muss man sagen, hat der auch abgeliefert, auch eine tolle Kollektion und Ob das ein gutes Investment ist, weiß ich nicht. Bisher hatte Prada mit seinen Investments immer ein schlechtes Händchen. Dann sehen wir Jill Zander, Helmut Lang. Das sind eher, das war dann immer der Anfang vom Ende, wenn Prada eingestiegen ist, so ungefähr. Ja, man muss sehen, wie sie das positionieren. Ich bin jetzt da nicht so, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Im Zweifelsfall haben sie einen Konkurrenten, den sie vom Markt schicken und sehen vielleicht da eine Chance. Aber im Moment muss ich sagen, ich sehe, so wie es jetzt angefangen hat, die neue Kollektion, sehe ich auch da, ähnlich wie bei Gucci, das Potenzial, dass wenn man das simpler macht, jetzt noch nicht den ersten Schritt macht, dass man direkt wieder in diese 90er Jahre Seidenhemden geht mit den Medusas drauf und so, sondern simplifiziert, dann hat das natürlich auch extrem viel Rock'n'Roll und Sexiness. Und ne, wenn man da ins Archive geht, Abendkleider, die Gianni noch gemacht hat, das sind einfach sensationelle Dinge. Und wenn man die neu interpretiert, da glaube ich, ist schon auch ein Markt für da. Also wenn sie das machen, haben sie genau das, was Prada ja nicht so hat. Diesen sexy, Prada ist ja viel, aber nicht sexy. Ja, also die Prada-Frau ist, ich würde jetzt sagen, die Prada-Frau zieht sich an für andere Frauen, um andere Frauen zu beeindrucken. Die Versace-Frau zieht sich vielleicht auch an, um Frauen zu beeindrucken, aber auch sehr, kriegt auch sehr viel Aufmerksamkeit von den Männern.
Schönes Bild, was du da malst. Also nochmal, Sexiness is back. Ja, und gehen wir von Mailand nach Paris. Fashion Week Paris, zwei große Premieren, Chanel und Dior. Chanel, Matthew Blazy, seine Premiere, und bei Dior, Jonathan Anderson. Was ist dein Take?
10-0 für Chanel.
Boah, so klar, so klar. 10-0.
Da gibt's überhaupt kein Ding. Also man kann, J.W. Anderson, sensationeller Designer, bei Louis V. sensationelle Leistung gemacht, hat dieses Haus ja, glaube auf diese 1 Milliarde geknackt an Umsatz, also einen extremen Erfolg. Jetzt der Designer, der beides führt, Männer und Frauen, er hat jetzt dem Ganzen einen Stil gegeben, einen Look gegeben, was man vorher jetzt nicht unbedingt sagen konnte, dass ich wäre jetzt nicht in der Lage zu sagen, was war der Kim Jones Look von Dior. Und der Frauenlook war ein komplett anderer. Also Mann und Frau haben da nicht so richtig zusammengepasst in meiner Welt, also nie richtig. Ich finde, das hat er schon gemacht. Trotzdem sehe ich so, also ich glaube, er ist ein Liebling der Mode. Und sehr, sehr besonders in der Mode und auch wichtig. Aber ich glaube, wenn es jetzt eher nicht gewesen wäre, um das ehrlich zu sagen, hätte er nicht so viel Applaus bekommen. Also, weil es ist schon manches sehr, es ist schön, es ist toll gemacht, aber es ist auch schon vieles sehr so verkopft und ja, also wenn man auch überlegt, das ist Dior, ja, und wenn man dann sich überlegt hat bei den Männern schon, da kam dann Dries Van Noten als kleines Pipi-Label und macht eine neue Männerkollektion mit einem neuen Designer. Das war bombastisch. Da haben alle drüber gesprochen. Dann kommt so ein alter Hase wie Rick Owens, macht nochmal eine Show bei den Männern. Das war überall auf Instagram. Und dann sieht man diesen Power, den halt eigentlich Dior hatte, und denkt sich so, ist schon ganz schön untergegangen gegen viele andere. Und ja, dann redet die Modeszene unter sich und sagt halt so, oh, das ist toll, aber was ist jetzt wirklich von der Dior-Show so der Masse der Leute im Kopf geblieben? Das ist, dass er halt sehr rührend nach der Show da stand und Tränen in den Augen hatte und so berührt war von seiner ersten Show. Und ne, Chapeau, also das ist jetzt nicht schlecht, was er gemacht hat. Das ist jetzt auch kein Debüt, was ich sage, was nicht gut ist. Ja, aber er hat natürlich auch mit was, ich erinnere mich jetzt an Debüts, das ist kommerziell nicht gegangen, aber ein Debüt von Raf Simons bei Dior, das war für mich halt nachvollziehbar, was ist davon das alte Dior, was ist die Historie, was ist das, und der hat das popkulturell aufgeladen, das war eine Explosion, als der gekommen ist. Und da finde ich, da ist der Punch nicht da. Ich glaube, das liegt aber nicht nur an der Kollektion. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass da sehr komische Marketingstrategien geführt werden, kaum Leute zu den Shows eingeladen werden. Wo ich den Sinn nicht verstehe. Also das ist jetzt keine Influencer-Marke, sondern man eigentlich sagen müsste, das ist sehr intellektuell, immer was JW macht. Da braucht man auch die Medien und die Plattform, wo ich die Leute erreiche und denen das auch so dargestellt werden kann, was er da macht. Und da, glaube ich, merkt man, da ist nicht das Alignment bei Dior in der gesamten Packaging, wie es jetzt zum Beispiel bei Demna war. Also Demna kann man noch nicht von der Kollektion reden, die jetzt da ist, weil es ja so ein Zwischenschritt ist. Aber wenn Demna jetzt so abliefern würde, wie sein Zwischenschritt war und so eine Kollektion macht, dann muss man halt sehen, das gesamte Packaging von den Leuten, die da waren, von den Artists, von dem, wie er es nach außen getragen hat, das hat halt geknallt. Das hat jeder mitbekommen, auch wenn ich nichts mit Mode zu tun habe. Jeder, der einen Instagram-Account hat, hat Gucci mitbekommen. Und das ist bei Dior halt sehr viel, viel, viel ruhiger gewesen. Und ich bin jetzt gespannt, ob Dior jetzt wirklich die Marke ist für die sehr reichen Understatement-Leute. Das war sie bisher nicht. Und deshalb frage ich mich, ob die sich, ja, ich würde jetzt sagen, die jungen Leute, auch wenn das nicht die Kunden sind, aber die tragen halt zu einem Hype bei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendjemanden kenne, mit dem ich jetzt gerade arbeite, der unter 35 ist, der sagen würde, ich möchte lieber was von Dior als was von Gucci.
Aber wie kann das sein, Götz? Ich meine, das ist die Premiere, das ist die wichtigste Show. Ich meine, zumindest haben sie Geld ausgegeben für Johnny Depp. Johnny Depp ist gekommen und hat sogar Jonathan Anderson zum obligatorischen Foto in den Arm genommen. Und ich habe sogar gesehen, dass Bernard Arnault da war, also himself. Aber er hat nicht so viel aufgefahren wie noch bei Louis Vuitton.
Ne? Naja, man muss halt sehen, okay, Johnny Depp war da. Das ist unsere Generation. Also das ist so, Johnny Depp jetzt zu sagen, also wenn ich jetzt sage, das ist der Unterschied, Netsband, ja, den man halt nicht kennt, den Daniel Hör vielleicht nicht kennt, sollte man sich anhören, toller, sehr talentierter, junger Musiker. Wenn man den sieht und sieht dann jemanden wie Anne Imhoff oder solche Leute, die halt eine ganz andere Präsenz haben und viel relevanter in ihren Bereichen sind, als Johnny Depp das jetzt halt ist. Und Johnny Depp ist ein toller Schauspieler und Johnny Depp war sicherlich mal eine Zeit lang einer der wahrscheinlich schönsten Männer, die je auf dieser Erde gelaufen sind, aber die Zeiten sind, ändern sich halt auch, ne? Er wird auch älter. Die Filme sind jetzt nicht mehr so da, die irgendwie gerade Blockbuster sind und auch keine Arthouse-Movies, die da sind. Also, da finde ich jetzt auch das eine Frage. Ja, ist das jetzt Johnny Depp derjenige, den ich bei einer Frauenpremiere von einer Frauenshow sehen muss? Ich glaube, da gibt's spannendere Gäste, meiner Meinung nach.
Guter Punkt, guter Punkt. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hey, du hast jetzt den Job bei Dior und das, der hat ja so einen krassen Einfluss dabei, Dior. Also keiner hatte nach Christian Dior so viel Einfluss wie er jetzt. Und dann hat er seine erste große Show und zu seinem Outfit, zu seinem Look habe ich mich gefragt, wieso macht er das? Ich meine, er kreiert diese Show, hat endless Budget. Und dann kommt er als Designer da einfach so in Jeans und ein Sweatshirt und so, ja, das fast gelangweilt. Ist das so ein Designer-Approach, dass man das heute so macht?
Ja, das gab's ja schon immer. Also das ist ja eine Sache, also wir haben eben über Herrn Armani geredet, der ist auch immer in seiner blauen Hose, seinen weißen Reeboks und seinem blauen T-Shirt rausgekommen. Das war jetzt auch nicht, dass der jede mit Krawatte und Hemd und Tuxedo immer rausgekommen ist. Und Leute wie Alexander McQueen sind auch immer nur im T-Shirt, seiner Jeans, Turnschuhen, seinem Hermes-Gürtel. Ne? Das ist so der Look, der in Erinnerung bleibt wahrscheinlich. Also da gab's ja jetzt... Hedi Slimane ist jetzt auch nicht derjenige, der immer im Anzug rauskam, sondern auch in Jeans, Lederjacke, T-Shirt irgendwie. Tom Ford war so eine Ausnahme, der halt immer in den Anzügen war oder davor die Generation Valentino, Gianfranco Ferré, die sind halt alle immer in Anzügen mit Krawatte und so, aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Also dieses Coole, das passt ja auch ein bisschen zu ihm, dass man sagt, ich bin halt eigentlich ein Künstler, so arty und ja, intellectual, das ist so. Also ich glaube, wenn er jetzt da rausgekommen wäre und hätte jetzt ein Tuxedo angehabt, dann hätte das keiner ernst nehmen können. Also das nimmt man ihm da nicht ab. Also das finde ich jetzt wirklich nicht schlimm. Ich finde, das ist sehr authentisch, dass er so ist, sondern das finde ich total okay. Also.
Okay, dann kommen wir jetzt zum großen Sieger. Also sonst eine frische Dose. Chanel 10-0, bitte 10-0. Und das bei Matthew Blazy, wo man auch erst gesagt hat, so Matthew, wer, who ist das, wer macht das? Und plötzlich ist er da, kommt von Bottega und übernimmt jetzt Chanel und geht, ja, soll die großen, großen Fußstapfen von Karl ausfüllen, was seiner Vorgängerin nicht gelungen ist.
Naja, ich weiß nicht, ob der Vorgängerin das nicht gelungen ist, was sie gemacht hat. Die ist halt medial nicht so dargestellt worden, wie er das jetzt ist, ne? Und die hat halt einen guten Job gemacht. Es ist ja irrsinnig erfolgreich mit ihr geworden. Das darf man jetzt nicht so unterschätzen. Sie hat ja viel, viel mehr Umsatz gemacht, als Karl es letztendlich gemacht hat. Ne? Das, also sie hat jetzt sicherlich nicht die Sachen alle falsch gemacht. Sonst hätten in der Zeit irgendwie, wie viel waren es letztes Jahr, 19,7 Milliarden Umsatz. Das muss man ja erstmal schaffen. Da kann man jetzt nicht davon reden, oh, die hat nicht abgeliefert. Ne? Das ist,
nein, ganz im Gegenteil. Wirtschaftlich total erfolgreich, aber irgendwie... Ja.
Nicht geprägt. Also man wird sie jetzt nicht, das meinte ich ja, ich glaube, dass in 2 Jahren kein Mensch weiß, wer sie ist. Ja, also so in der Mode. Die wird jetzt nicht in die Modegeschichte eingehen, dass man sich an sie erinnert. Und ja, was er gemacht hat, war so, ich glaube, wir waren alle da sehr gespannt. Und wenn man so lange in der Branche ist, natürlich fragen mich das auch die Jüngeren bei mir im Büro und sagen dann, warum ist das so gut für dich? Ja, die gehen natürlich hin und sagen, Gucci, wow, das knallt, das macht Spaß, das ist das. Aber wir müssen halt sehen, wie gesagt, 19 Milliarden, 20 Milliarden Umsatz, da ist eine Käuferschicht auch in der Couture von Chanel, die halt doch nicht 20 sind. Ne? Die sind schon älter, die sind das. Und da gibt's eine Fangemeinde, die halt immer noch diese Karl Lagerfeld-Ära haben. Und wenn man diese ganzen Leute sieht, die muss ich ja bedienen. Das heißt ja, ich kann ja nicht da reingehen bei Chanel und irgendwie jetzt sagen, ich mache jetzt einen Radical Change und schmeiß alles weg, was bisher gut war und mache was ganz anderes, weil dann falle ich vielleicht auf 1 Milliarde Umsatz runter. Also ne, man hat ja auch eine riesen Verantwortung, die man da trägt. Das ist ein immenser Druck, den er da hat bei solchen Brands, wo man weiß, Balenciaga kann ich Dinge ändern von einer Saison zur anderen. Das haben die Leute vergessen, wie toll eigentlich Balenciaga mal wirklich war. Da gab es so viele Designer mittlerweile, dass gar keiner mehr weiß, was ist jetzt wirklich das alte Original Balenciaga gewesen. Bei Gucci die Veränderung Tom Ford, dann zu Alessandro Michele, dann Sabato, jetzt dann Demna. Es sind auch radikale Veränderungen, die dann da stattfinden. Das geht bei Chanel nicht. Man kann da nicht so alles über den Haufen werfen. Und wenn man dann gesehen hat, also ich glaube, es war viel beeindruckender, die Sachen noch live zu sehen. Aber ich saß da wirklich und ich bin eigentlich so, dass ich nicht sehr gerne mehr zu Shows gehe. Ich mache das seit 30 Jahren und ich saß da, ich hatte Gänsehaut und saß da wirklich und habe mit den anderen Kollegen, die rum sind, waren alle so, mein Gott, es ist so gut. Also jeder, der da rumstand. Und wenn man es live gesehen hat, die Inszenierung, die Models, die Musik, auch da in einer sehr viel subtileren Form, aber das ganze Packaging, die Planete, das Setting, alles war top. Und dann kamen diese Mädels da raus und der ganze Staub, der eigentlich da war, der von Karl dann weitergetragen wird, das einfach alter geworden ist, der war weg. Das war fresh, das war cool, das war sophisticated, das war immer noch fun, manche Outfits, die ein bisschen weird waren, aber Hosenanzüge, sharp, die Sakkos abgeschnitten mit der Schere, nur das Ding, dass sie auf der Taille enden, das war so cool und so gut gemacht und dann on top, was ja ganz essentiell ist bei Chanel, Schuhe, neue Formen von Schuhe, die aussehen wie Chanel, als ob sie schon seit 100 Jahren gehen, aber komplett neu waren, Farbkombinationen, also wenn ich jetzt sagen würde, also wenn ich jetzt eine Frau hätte und würde sagen, okay, das ist jetzt, die würde gerne Chanel haben, dann würde ich sagen, so okay, verstehe ich, habe leider nicht das Geld dafür, aber ich würde, wenn ich es hätte, dann sagen, das würde ich ihr alles kaufen. Die Taschen, die Schuhe, die Accessories, alles war gut. Also es war wirklich voll abgeliefert. Und wenn man dann nachher sieht, man sitzt dann da und guckt sich gegenüber, sitzt Raf Simons und dann sitzt der da und Hilda Swinton und der und das und wie auch immer, alle sitzen da und verteilt auf einen riesen Raum. Also was da an Prominenz war, an anderen Designern, die das salutet haben und an Celebrities, dass man dann sagt, bei Dior war Johnny Depp, da muss man sagen, okay, wer war in der ersten Reihe bei Chanel, der kein Celebrity war, ja, das und Du kennst es selber, nach der Show, alle nehmen ihr Handy in die Hand, ja, das Finale kommt, alle wollen Film. Die Handys blieben erstmal weg. Die Leute haben trotzdem gefilmt kurz, aber die haben geklatscht. Wie es früher war, wo es noch gar kein Instagram gab. Die haben geklatscht, das ganze Finale durch, bis die Models raus sind. Und als er rausgekommen sind, keine Ahnung, wie viel waren, 5 Minuten, 10 Minuten Standing Ovations, ja. Also die Leute und alle, ja, auch die anderen Designerkollegen, alle standen da, alle haben es gemacht. Also ich habe mit allen möglichen Kollegen aus Amerika, aus Italien, aus Frankreich, alle, die da waren, haben einheitlich gesagt, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeiner zerreißt. Ne? Und natürlich ist es nicht die Kollektion, wo die ganz Jungen jetzt sagen, da ist dieses Excitement da. Aber die verstehen dann auch nicht, die wollen halt einfach, wenn man jung ist, ein Radical Change und das. Die verstehen halt auch nicht die Verantwortung, die man hat, dass das halt ein Riesenbusiness ist, wo, wenn ich da so ein Radical Change mache, ich ganz viele Leute in die Arbeitslosigkeit schicke. Das ist so, muss man sich ja auch bewusst sein.
Was ich krass finde, Götz, wir kennen das ja mittlerweile, glaube ich, auch schon 10 Jahre. Du hast so viele Schauen gesehen, Mailand, Paris, New York, London, hoch und runter, dass du so begeistert bist, so begeistert.
Ich war wirklich schon lange nicht mehr so begeistert von dem und bin jetzt auch tatsächlich positiv, was die Mode angeht. Ich war ja sehr lange auch bei dem letzten Mal so sehr, dass ich gesagt habe, wo ist die Kreativität und der Mut? Und irgendwie ist, glaube ich, jetzt diese Krise da und die ist jetzt durchgeschlagen und die Leute wissen jetzt mittlerweile, die Brands so, uiuiui, einfach nur weitermachen wie bisher und Baseballcaps und Sneaker verkaufen wollen und Hoodies, das funktioniert nicht mehr. Und du siehst halt jetzt, was ich eben gemeint habe, Dries van Noten, gerade bei den Männern, top abgeliefert, sensationelle Show. Anthony bei Saint Laurent, super, super Show, macht einen super Look. Jetzt Demna bei Gucci, top, was er gemacht hat. Versace, spannend. Chanel, top, was da gemacht. Bottega, schön, auch eine schöne Premiere, was da gewesen ist. Also da ist schon wieder einiges mehr an Kreativität und Mut, weil sie einfach wissen, sie müssen jetzt, ne? Sonst brechen sie wahrscheinlich ganz ein. Und man sieht Junge, wie jetzt Ande Müllemeester, der Junge, der das gemacht hat, der vor, weiß ich nicht, wo das verkauft wurde, haben wir 2, 3 Kampagnen und so den Anfang mit Ande Müllemeester hier noch in Berlin sogar Sachen gemacht. Da hat er mir beim Styling assistiert, da war der Designassistent, 25, 26 wird er jetzt sein, ich weiß gar nicht, hat jetzt Ande Müllemeester übernommen. Auch da sieht man ein Label, was auf einmal eine neue Fangemeinde hat. Ja, also diese ganzen Kids, die so Rockstars sein wollen, Lederhosen, Basketball-Jerseys und Federn im Haar und so. Es ist so eine New Community, die halt auch keiner mehr berücksichtigt hat. Und das ist halt ein Hype und ein Sexiness, die, warum wir überhaupt in der Mode sind. Weil warum soll jetzt jemand, der, wir sind jetzt Mode interessiert, aber sind nicht die wirklichen relevanten Modekäufer. Also durch uns macht Chanel oder Gucci keine Milliardenumsätze, ja, auch wenn wir da mal was kaufen oder sowas. Aber die großen, die großen Einkäufer oder die großen Kunden, die dann da so 100.000 mal eben in einem Laden ausgeben, die brauchen halt auch das Excitement. Und ich glaube, dieses Excitement, was ich viel auch gehört habe, dass sie zum Beispiel nicht diese Influencer wollen, dass halt erwachsene Frauen, die sehr viel Geld ausgeben, sagen, 10.000 Euro für den Mantel, den ich jetzt habe, 20.000 Euro für den Mantel, will ich nicht haben. Habe ich gerade bei der 20-jährigen Maus da drüben gesehen. Finde ich nicht gut. Ja, also das ist so ein Feedback, was ich sehr stark bekommen habe. Ich war jetzt in Paris mit 2, 3 Kundinnen unterwegs, die halt wirklich sehr viel, also richtig viel Mode, ne? Da kann man sich schon in dem Jahr, was die an Mode ausgeben, ein schönes Haus für kaufen. Die wollen nicht, die kaufen Sachen extra nicht, wenn sie sie bei Influencern sehen. Weil sie sagen so, das, ich habe dafür gearbeitet, habe dafür das gemacht, das kostet irre viel Geld. Ich möchte kein Couture-Kleid, was ein 25-Jähriger trägt.
Die krasse das Entwicklung, posten. Krasse Entwicklung.
Ja, aber ich weiß nicht, ob es jetzt die Entwicklung ist, ob die sich jetzt vielleicht erst das erste Mal das auch anfangen zu kommunizieren. Ja, weil die Frage ist ja wirklich auch bei den Influencern, wer von denen hat jetzt Follower, die wirklich Verkäufe generieren? Also wenn ich jetzt 30 bin oder 25 als Influencerin oder Influencer und meine Follower sind alle genauso alt oder jünger als ich, dann wollen die vielleicht meinen Job und finden das toll, wie mein Leben ist. Aber ob die dann alle in den Laden rennen und nachher irgendwie eine 8.000-Euro-Tasche oder teurer kaufen können, glaube ich nicht. Und das ist, glaube ich, ein bisschen diese, was Demna da macht, eine andere Form, weil der bringt es nicht mehr, der gibt nicht das Gefühl, der arbeitet auch mit Influencern, aber der gibt halt dieses alte Modeding zurück, den Rock'n'Roll. Und das war bei Ande Müllemeester so, das war bei diesen ganzen Sachen, die ich jetzt spannend fand, da sind halt junge Popstars, die sind wild, die sind sexy, junge, coole Leute, die Künstler, die was machen. Ja, so hat letztendlich JW hat ja auch bei der Männershow ein altes Bild von Basquiat genommen, also ein Porträt von ihm, ne, wo man wieder Sachen auflädt mit Leuten, die halt wirklich popkulturell relevant sind und nicht nur als, ohne das jetzt böse zu meinen, aber als Kleiderständer rumrennen.
Total, aber das ist es ja. Ich meine, wir haben uns ja bei vielen Fashion Weeks getroffen. Das ist ja im Grunde genommen, ist es Karneval, ist Fasching. Du siehst ja die ganzen Influencer und Influencerinnen, die gehen zu Prada komplett vom Top to Toe in Prada und 10 Minuten später sind sie von Top to Toe in Versace und, genau. Und dann in Gucci. Das ist ja nur verkleiden. Das ist ja kein wahres Commitment. Das wird ja nicht getragen, weil sie es tragen wollen, sondern weil sie entweder Geld dafür bekommen oder weil sie das Kleid kriegen und dann kriegen sie ein bisschen.
Aber sie laden die Leute auch nicht, sie laden die Marke nicht auf. Das, ne, was wir eben gesagt haben, Richard Gere lädt Armani auf. Der hat das aufgeladen mit dem Film. Das ist ein Schauspieler, der steht für etwas. Anne Imhoff lädt Balenciaga auf. Ja, das sind Leute, die sind auf Augenhöhe, die da reden. Das sind Kreative und Kreative, die geben der Marke ein zusätzliches Approach, was man da reinbringt, eine kulturelle Relevanz. Und ich glaube halt, dass das, deshalb ist es spannend, dass Demna diese ganzen Charaktere so benannt hat, weil es halt um das Authentische geht. Ich glaube, dass das ganz relevant ist gerade für die Mode, dass wir da wieder hingehen und sagen, ja, der und das ist auch egal, ob das jetzt ein Youngblood ist oder bei dem anderen dann wer auch immer ist. Das sind Leute, die machen Musik, die stehen für einen Lifestyle, die stehen für eine Kunst, für Leute, die kreativ schaffen. Und das ist das, was man cool fand, ja, als damals als ich klein war und dann Tupac bei Versace war. That's the thing. Ja. Das willst du sehen, dann bist du so Tupac in Europa bei Versace. Wow. Ja. Oder wenn dann auch jetzt noch Madonna, die Hälfte wissen nicht mehr, wie relevant Madonna eigentlich überhaupt ist für die Frauen an sich, für die Kunst, für die Musik, alles, was sie geschaffen hat. Ist ja sensationell, ne? Das ist ja auch eine einmalige Karriere. Und die kommt dann zu Saint Laurent. Und dann sieht man auf einmal, was ein wirklicher Star ist. Und das ist halt so, das andere sind halt Leute, die generieren Kommunikationspunkte auf Instagram. Aber ob die Verkäufe generieren, bezweifle ich. Und ob die Begehrlichkeit generieren, bezweifle ich auch. Gerade in der heutigen Zeit. Weil es einfach ernsthafter geworden ist auch. Es ist anders geworden. Du musst dir, die Kundinnen, von denen ich eben geredet habe, die machen sich schon Gedanken, auch natürlich auf einem ganz anderen Niveau wie wir. Aber die sagen halt schon, da draußen ist eine harte Zeit, die Welt ist ganz schön durcheinander und sehr viele schlimme Dinge passieren. Da geht man, glaube ich, mit diesen Dingen anders um.
Kommunikationspunkte generieren, hast du gerade gesagt, finde ich einen schönen Begriff. Meghan Markle war da, die Frau von Prince Harry, und wollte auch unbedingt zur Paris Fashion Week und war dann irgendwie bei Balenciaga und hat da den Designer umarmt und hat relativ viel negative Hashtags dafür bekommen, so nach dem Motto, was bitte willst du jetzt bei der Paris Fashion Week? Ist es so, dass viele Stars aus deiner Sicht oder auch im XXL-Influencer diese Fashion-Schauen in Paris, in Mailand eben auch nutzen, um für sich, wie du es genannt hast, Kommunikationspunkte zu machen?
Ja, klar, die meint natürlich, das ist ja eine, aber das war Mode schon immer, das ist eine Selbstdarstellung. Ne, natürlich ist das so. Ich bin jetzt nie der Freund davon gewesen, aber mittlerweile bin ich auch schon so und musste mich dafür überwinden. Aber man geht dann dahin und natürlich macht es einen Unterschied, mit wem man wo ist, wer man was gesehen ist, was ist dein Surrounding, ja, und wenn man, glaube ich, im Marketing, was viele Leute falsch verstehen, auch das versteht Demna halt sehr, sehr gut. Es gibt Leute, die umgeben sich ständig mit Schwächeren, weil sie denken, dann leuchten sie und heben sich hervor. Der Trick ist aber, sich mit Gleichstarken oder Größeren zu umgeben, ja, wenn man was will, weil die Leuchtkraft, Boybands funktionieren so. Einer von Take That, sagen alles normale Jungs, funktioniert nicht. Alle 5 zusammen sind hot. Ja, die strahlen aufeinander. Das ist, wenn ich ein Model auf der Straße sehe, sage ich, oh, hübsch. Wenn damals die Supermodels, Claudia, Linda, Kate, wie sie heißen, zu 5 auf dem Peter Lindberg-Bild stehen, ja, mit den Zigaretten, oder laufen dir auf der Straße zu 5 so entgegen, dann bauen die Autos Unfälle. Ja, weil man dann einfach so, wow, weil die gegenseitig sich Strahlkraft geben. Und viele gehen dahin. Das ist halt dumm auch, weil wir würden ja auch nicht hingehen. Ich hole mir auch keinen Arzt, wenn ich zum Arzt gehe und sage, der hat weniger Ahnung von Medizin als ich. Oder ich hole mir auch keinen Steuerberater, der weniger Ahnung hat von Steuern als ich. Sondern ich hole mir im Idealfall jemanden, der besser ist. Und genauso sollte das in der Mode sein. Die Leute, die schlau sind, wissen genau, mit wem sie sich umgeben, dass das ihr Image mitprägt. Und natürlich wissen die, wenn sie da und da hingehen, was sie wollen, dass es ihr Image prägt, wenn sie den Designer umarmen, wenn sie das machen oder dieses machen. Das zeigt deinen Stellenwert, das zeigt, wie respektiert du bist, wen du kennst und so weiter. Das ist halt, meine Oma hätte gesagt, Klappern gehört zum Handwerk. Das ist so ein bisschen, was dazu gehört. Ob die jetzt dahin gehört zu der Fashion Week oder nicht, ich kenne die Frau nicht. Also ich weiß, dass die verheiratet waren oder sind oder wie auch immer. Ich weiß nicht mal, ob sie es sind oder nicht. Aber die, ich finde jetzt, die hat genauso viel oder wenig Berechtigung, da zu sein wie ganz viele andere, die da sind. Also das sind für mich jetzt, ist die jetzt nicht die Schlimmste. Die kann man sagen, die ist Schauspielerin, hat in irgendeiner Serie mitgespielt, glaube ich, und ist verheiratet gewesen mit der Royal Family aus England. Da gibt's, glaube ich, da einige, die da sitzen, die haben weniger zu bieten, die meinen, dass sie dahin gehören.
Aber nochmal zur Strahlkraft. Ich finde das total interessant. Du hast so einen ganz kleinen Side-Fact genannt, als du von Chanel gesprochen hast. Und zwar hast du gesagt, dass Raf Simons da gesessen hat. Und was ich total interessant finde, weil als ich mal in dieses Business eingestiegen bin vor 10 Jahren und bei den ersten Fashion Weeks in Mailand war, habe ich ja immer gedacht, wenn Armani eine Show macht, dass auch Donatella Versace und Muccia Prada rüberkommen und setzen sich da in die Front Row und gucken sich das an und umgekehrt und dass sie sich anschließend alle treffen, unterhalten und dass das so eine Freundesklicke ist, hey, wir sind die Mailänder Designer. Aber genau das ist nicht der Fall. Man hat dann gemerkt, wow, die sind zwar dicht nebeneinander, aber es geht nicht so weit, dass der eine den anderen zu seinem Runway fest
einlädt. Manche schon, aber wenige.
Und jetzt sagst du, ist Raf Simons, der praktisch der Co-Pilot von Muccia Prada ist, der wahrscheinlich der potenzielle Nachfolger ist, der geht plötzlich zu Chanel.
Na, man muss sehen, dass wenn du zu, es gibt ja so diese belgische Bewegung, die früher stattgefunden hat. Die fing mit Dries und Walter von Beirendonck und so weiter an, diese Fantastic Six aus Belgien. Und danach gab die Generation A.F. van der Forst, Veronique Bronchino, Raf Simons und so weiter. Und das war immer eine sehr kleine Szene, die sich auch ganz sicher, ich hatte ja zu der Zeit eine PR-Agentur und viele von diesen Brands waren bei uns in der Agentur. Die waren jetzt nicht alle befreundet, aber die Belgier haben das schlauer gemacht als alle anderen. Die haben immer gewusst, wir supporten uns gegenseitig. Also die saßen immer schon in den Shows und die sind auch alle natürlich verbandelt miteinander. Peter von Alaya oder jetzt Chanel, die haben ja alle eine Historie miteinander. Das sind ja alle aus dieser ganzen Antwerpen-Bubble raus entstanden und die haben sich schon immer supportet. Also Raf war ja vorher auch bei den Bottega-Shows. Also das ist schon so, dass die sind da, gehen da anders mit um. Die Italiener, das ist, man hätte jetzt ganz sicher nicht Dolce & Gabbana bei der Armani-Show gesehen und erst recht nicht umgekehrt. Das wäre dann so Majestätsbeleidigung gewesen, so ungefähr, glaube ich eher. Das ist eine andere Zeit. Die Deutschen haben es auch nie geschafft. Die Deutschen waren viel zu blöd dazu, als die Belgier so schlau waren und sich immer gegenseitig supportet haben und dann eine Welle kreiert haben, dass man gesagt hat, boah, was kommt alles aus Belgien gerade, an dem Müllemeester und. Und da gab es tatsächlich eine Zeit, wo aus Deutschland sehr viele spannende Sachen entstanden sind. Kostas Markudis und Dirk Schönberger und Bernhard Wilhelm und so weiter. Aber die haben nie eine Welle geschafft. Die Deutschen schaffen es ja bis heute nicht, sich zu bündeln und zu sagen, wir supporten uns gegenseitig. Das ist ja immer noch eine Ausnahme. Also David von Heiß ne Beiety, Jörg Koch von 032C, die ich beide sehr schätze, die wahnsinnig was wahnsinnig Tolles aufgebaut haben, da fragen mich auch manchmal Leute, wenn ich jetzt zum Beispiel für unsere Magazine Sachen von 032C shoote, dann rufen mich manchmal Fotografen an und sagen, der Stylist hat hier was von 032C. Ist das okay? Können wir das shooten? Dann habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann habe ich gesagt, natürlich, die hat das vorher mit mir besprochen. Also dann denken die auch so, wie kann das sein? Dabei mögen wir uns ja und man supportet sich auch gegenseitig dann natürlich, was auch viel mehr bringt. Weil auch da, was ich meinte mit der Strahlkraft, wenn wir, ich würde gerne mit den Jungs mal alle zusammen eine Party in Berlin machen, dass wir alle, die aus der Szene sind, alle zusammen was machen. Einfach einmal als Statement.
Und das ist doch jetzt der perfekte Anlass. Das ist der perfekte Anlass. Und jetzt schließt sich der Cliffhanger. Wer gedacht hat, hey, Gucci ist die Big News Demna? Nein. Wer gedacht hat, Chanel ist es? Nein. Jetzt kommt die,
wie kommt die
biggest,
Party?
Largest Fashion News, Congrats, Götz. So. Du hast einen neuen Job. Du hast einen neuen Job. Du bist Creative Director bei Worst Behavior.
Ja.
Glückwunsch.
Dankeschön. Aber wir sind noch nicht, wir müssen noch ein bisschen stricken, können wir sagen, um wir auf das Niveau von Gucci zu kommen.
Aber wir können eine Party feiern.
Chanel ist noch in weiter Ferne.
Wir können eine Party feiern.
Ja.
Erzähl, ich habe gedacht, dass du immer schon ausgelastet bist. Wir kennen uns ja wirklich schon 10 Jahre mittlerweile. Du machst Numero, du machst deine Agentur, du hast eine eigene Fashion-Linie und jetzt machst du noch Creative Director bei Worst Behavior.
Ja, das ist durch Zufall entstanden. Also wir machen ja viele Sachen so immer unter dem Radar sozusagen für verschiedenste Modebrands, so Beratungen und sowas, was wir mit nach den Magazinen, deshalb hatten wir ja dieses OR Studio gegründet, dass man da für Brands halt Sachen macht. Aber die waren dann halt immer eher so punktuell. Ne? Das ging dann halt darum, dass man mal eine Beratung gemacht hat, mal da eine Kollabo gemacht hat mit für irgendwas oder was auch immer. Ja, und dann wurde das durch unsere Kollektion, also durch unsere eigene Kollektion, durch die Produktion, die das dann gesehen hat, kam der Kontakt halt zu Worst Behavior. Und dann hatten wir einen ersten Kontakt. Das war sehr, sehr nett, total erstaunlich. Ich habe also selten jemanden erlebt, mit dem ich dann gesprochen habe, der als wirklich Businessmensch, Banker und Businessmensch so viel Ahnung von Mode hat, dass ich wirklich gesagt habe, ich wäre froh, wenn ich 10% meiner Redakteure so viel über Mode wissen, wie er wusste. Und so eine Leidenschaft dafür auch gebracht. Und das fand ich sehr sympathisch. Dann ist das aber erstmal so, weil man was shooten sollte im Sande verlaufen. Und dann haben sich bei denen Sachen geändert. Und dann sind wir essen gegangen. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Und dann hat er mich halt gefragt, hättest du Lust, das zu machen? Und ich wusste jetzt erst gar nicht, was er meint, die Kampagnen oder das. Und dann haben wir gesagt, ja, das die ganze Brand. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich muss drüber nachdenken, weil es natürlich für uns, wie du jetzt sagst, eine Veränderung ist. Ich habe dann erstmal mit Anna, meiner rechten Hand, besseren Hälfte gesprochen, weil wir gucken mussten, wie viel bindet mich das, ne, dieser neue Job, dass ich dann halt sagen kann, ich kann auch nicht mehr alles natürlich dann machen und auch für andere Brands nicht mehr alles machen. Das musste man ja auch sehen, wie ist das halt finanziell, dass man halt da gebunden ist von der Zeit und muss das sehen. Und dann haben wir uns entschieden, dass man das machen will. Es ist eine tolle Brand. Ich habe mir das angeguckt. Das Team ist total toll. Es ist Wahnsinn, was die da aufgebaut haben. Also der Gründer und was die aufgebaut haben, so unterm Radar, so viel Gefühl dafür zu haben, was Leute haben wollen. Und auch wo ich mich mit der Marke auseinandergesetzt habe, so out of the blue aus Berlin so eine Größe auch hinzukriegen, schon wo die Brand ist.
Lass uns da mal ein paar Eckdaten reingeben. Worst Behavior wurde 2014 gegründet, hat einen Umsatz mittlerer zweistelliger Millionenbereich, also roundabout 50 Millionen.
Ich weiß nicht, wo ich entitled bin, über die Umsätze zu reden, aber es geht auf jeden Fall gut nach oben, das kann man sagen.
Und Worst Behavior versteht sich nicht nur als Modemarke, sondern als Kulturmarke. Das finde ich total spannend. Als Kulturmarke, die Stil, Musik, urbanes Leben und soziale Trends reflektiert und mitgestaltet. Also mehr als ein Modebrand.
Ja, also ich glaube, das passt auch ganz gut, dass Sie das so sagen. Und
du musst sagen, dass wir das so sagen. Du bist das jetzt.
Ja, aber damals ist es ja jetzt noch, wir reden ja jetzt von der Zeit vor mir, wo das so gesagt worden ist, ist das tatsächlich passend. Und das, was wir jetzt halt machen, ist die Marke, oder was ich jetzt mache, ist die Marke halt zu nochmal internationalisieren, ne, und halt mehr Brandbuilding zu machen mit genau diesen Dingen, halt diese Kooperation, die kulturelle Aufladung. Und ich find's halt sehr spannend, weil diese Marke gute Sachen macht, die ehrlich sind, die stark sind, die halt wirklich auch von ganz vielen tollen Leuten getragen wird, und das trotzdem auch schafft, eigene Sachen zu machen, die in einem sehr spannenden Preissegment sind. Also die wirklich wieder auch jüngeren Leuten die Möglichkeit geben, coole Fashion zu tragen, coole Sachen aufzuladen. Und das hat halt sehr lange eigentlich gar keiner geschafft, sondern wenn nur im Street-Style. Und wenn man da auch sieht, viele denken dann so am Anfang, oh, die machen mit T-Shirts, Hoodies und so, das stimmt schon, dass das natürlich ein Umsatz ist, ein großer. Aber wenn ich jetzt ganz richtig bei den Zahlen bin, sind es ungefähr 70% Frauenanteil, die das sind. Und das, damit rechnet man dann halt nicht, ne? Das ist schon wirklich spannend. Und ich hatte ja auch beim letzten Mal bei dem letzten Podcast, den wir gehabt haben, gesagt, dass da ich auch die Chance sehe, genau in diesem Preissegment. Es gab halt früher gab es billig, mittelpreisig und teuer. Und heute, danach gab es dann nur noch billig, H&M und ganz teuer und Gucci sozusagen. Das ganze Mittelsegment ist bis auf Michael Kors und Hugo Boss verschwunden. Und jetzt gibt es wieder Marken, die halt überall entstehen, die eine Berechtigung haben, die halt kleiner sind, die wachsen, die spannend sind, auch für den Einzelhandel sind. So. Und da gehört auch Worst Behavior zu, also wie so einige andere. Und deshalb fand ich das jetzt natürlich eine, mit dem Team und mit diesem Ding, dass ich sehe, dass auch Leute zu dir kommen und sagen, hey, wir haben ja einen sensationellen Job gehabt und wir wachsen und wir müssen nicht, aber wir wollen. Auch das Risiko, das, was ich gesagt habe, dass die hingegangen sind und sagen, dass man da so respektvoll behandelt wird vom ganzen Team und dass die halt sagen, ja, wir haben dich jetzt geholt, jetzt mach mal. Und das ist schon irgendwie besonders, ne? Da ist jetzt nicht, dass dann wird dann gefragt, findest du wirklich, dass das jetzt das richtig oder falsch ist? Und wenn ich dann sage, ja, ich glaube, das ist total richtig, dann wird mir auch das Vertrauen geschenkt. Und das finde ich schon natürlich eine sehr besondere, also eine tolle Arbeitsatmosphäre, dadurch so zu arbeiten. Und wir werden jetzt halt, wenn wir jetzt die ersten Sachen, die kommen, wird nicht so, vielleicht nicht ganz so knallen wie Gucci, aber fast. Aber wenn jetzt so die ersten, werden jetzt anfangen mit Image-Kampagnen und Sachen, die wir in der Vergangenheit, was sie ja ganz toll gemacht haben, so Social Media und diese ganzen, aber da werden wir jetzt so rüber rausgehen, Image-Kampagnen, Print-Kampagnen machen und so weiter, Kollaborationen machen mit anderen Designern und Dingen machen. Wir haben jetzt gerade mit dem Mirko Borsche Logos, neue Logos, neue Icon, neue Farbwelt entwickelt, was ich total happy drüber bin, wie sich das ergeben hat, was Mirko da und sein Team auch gemacht haben. Es macht Spaß, das ist irgendwie, ist cool. Und das Tollste daraus war, dass ich halt gedacht habe, ah, ich find's gut, mal gucken. Dann erst mit Mirko nur alles besprochen und dann musste ich es natürlich auch dem Team da präsentieren und dann muss man ja sehen, ziehen die mit oder nicht. Und dann waren die auch begeistert und haben verstehen, was wir da wollen oder was man will und sind auch für das Risiko bereit. Und das ist schon echt, macht schon Spaß.
Und aber schaffst du nicht eine eigene Konkurrenz im eigenen Haus? Ich meine, nein. Du hast ja gerade mit Mirko Bosche, hast du ja einen eigenen Fashion-Brand gemacht, OR of One's Rocker. Und ich habe sogar heute deine Sachen
hier an, gesehen,
deine,
ja.
Deine geile Jeansjacke, die Hose. Ja. Und ich muss sagen, es ist übrigens echt interessant, weil du ja dieses Logo gemacht hast, diesen Panther.
Ja.
Und wie oft ich darauf angesprochen werde, dass Leute sagen, oh, was ist das? Was ist das für ein Logo? Ist ja nicht ganz lustig, weil du hast ja auch gerade so deutsche Mode genannt, so, ja, Boss und so. Boss ja. Hat ja jeder.
Ja.
Das brauchst du nicht zu erklären. Aber kommst du mit so ein Piece an von dir und dann sagen die Leute, was ist denn das? Und dann fängst du an zu erzählen, ja, Brand aus Berlin und dann sind die Leute plötzlich interessiert. Mhm. Und diese Lust auf Nische, ich glaube, die ist so intens wie lange
nicht. Nee, das glaube ich auch. Aber um das zu sagen, ich glaube, dass das schon so ist. Klar muss ich mir jetzt, ne, ich könnte jetzt sagen, nachdem ich jahrelang eine große Klappe hatte und immer Designer schnell mal eben kritisiert habe, dass die ja immer dasselbe machen oder was halt viele sagen, ne? Dass sie sagen, oh, Alessandro Michele macht ja bei Valentino dasselbe wie bei Gucci und der macht dasselbe wie da und Hedi macht sowieso immer dasselbe. Ja, am Ende holt man sich aber auch jemanden, genauso wie einen Blattmacher, weißt du auch, weil der einen bestimmten Stil hat, einen bestimmten Duktus hat, einen bestimmten Approach hat an ein Heft. Und natürlich sind da Sachen, die man wiedererkennt, sonst braucht man die Leute ja nicht. Das ist ja eine Handschrift, die man hat. Aber trotzdem ist es natürlich jetzt so, dass ich auch bei uns dann gucke, was mache ich? Und wenn man dann so in der Begeisterung ist des Kreierens, dann denkst du, ah ja, wir machen jetzt das und das und das. Und dann denkst du, ah nee, jetzt bin ich gerade in der falschen Brand. Ja, so wie ich manchmal auch im falschen Heft bin, dass ich dann denke so, wir haben mehrere Hefte mal und denke, ja, der Fotograf, nee, total super. Und dann denke ich, nee, der ist halt eher XYZ für Italien. Der passt gar nicht zur Numero. Und jetzt müssen wir aufhören, wir können nicht dieselben Fotografen in all unseren Heften nehmen. Und das ist halt natürlich eine Challenge, aber ich glaube nicht, dass, ich glaube eher, dass das Spannende für mich ist, dass gerade das mit OOR jetzt, also mit der, unserer eigenen Linie, dass es eine andere strukturelle Möglichkeit jetzt gibt dadurch, dass ich Worst Behavior mache, und ich glaube auch, dass das ein guter Anschluss ist. Also Worst Behavior ist günstiger als unsere eigene Marke, und bei uns macht es jetzt dadurch auch Sinn, dass wir sind halt wirklich so in den High Fashion Stores, sind da eine Einstiegsmarke, aber trotzdem sind die Sachen ja nicht billig, die wir machen. Das ist ja schon teuer und sehr, sehr, also viele Teile sehr aufwendig von der Produktion und im Detail, und auch nochmal einen anderen Approach. Also wir sind schon nischiger und ein anderes Risiko, wie wenn wir jetzt sagen, bei dem wachsen wir mehr und gehen halt nochmal mehr in die Breite bei Worst Behavior. Das ist, ich glaube, das konkurriert nicht, sondern es ergänzt sich eher. Also man könnte eher sagen, das eine ist dann der Bauch und das andere setzt man noch oben drauf. Also okay. Als
um einen Price Point zu machen bei Worst Behavior, ihr habt Stores in Berlin, Frankfurt, Hamburg und London, habe ich gesehen, und seid auch hier im KDW, gibt's euch zu kaufen. Bei Breuninger habe ich gesehen, gibt's Worst Behavior. Ich finde den Namen schon witzig, Worst Behavior. So, für einen Hoodie zahlst du rund 150, 160, habe ich gesehen. Also kannst du mit 160 brauchst du bei Prada gar nicht reinzugehen oder bei Gucci.
Ich Socken vielleicht. Ich weiß es, also ich weiß nicht, eure Unterhose. Ich hab selbst das weiß ich nicht mehr, ob du die kriegen würdest. Aber ja, ist so. Kriegst du halt nichts mehr. Und das muss man halt auch sehen. Das ist natürlich die Frage. Wir haben auch jahrelang Leuten, das finde ich ja sehr kritisch, diese Demokratisierung des Luxus, die wir halt hatten, dass wir allen möglichen Leuten auch gerade durch Social Media erklärt haben, jeder hat das Angebot, ich sage das jetzt mal sehr provokant, jeder hat das angeborene Anrecht, eine Chanel-Tasche zu haben oder Prada-Sachen zu tragen. Das wäre in der Generation meiner Großmutter nicht so. Die haben ja nicht gesagt, oh Gott, ich muss mich jetzt erschießen, weil ich keine Prada-Tasche oder Chanel-Tasche habe. Aber heute die Kids denken ja, das muss jeder haben, weil es jeder hat, weil es so aussieht auf Social Media, als ob es jeder hätte. Und ich glaube, dass das halt einfach eine Sache ist, dass bestimmte Dinge, kulturelle Dinge oder so, sind einfach aus verschiedensten Umständen einer kleineren Gruppe vorbehalten. Ob das gerechtfertigt ist oder gut ist oder nicht gut ist, kann ich nicht sagen. Aber ich finde es sehr wichtig, dass halt Menschen, die dann nicht diese Möglichkeiten haben, nicht zurückgelassen sind, sondern dass die auch eine Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Also ich hätte jetzt nicht das, wenn jetzt Worst Behavior die Hoodies 800 oder 1000 oder 1500 kosten würden, dann hätte ich es nicht machen wollen. Ich finde gerade spannend, dass man was macht, was sich nachher am Ende natürlich immer noch, weil es ist immer noch nicht billig, das kann, muss man ja sehen, kann sich jetzt trotzdem nicht jeder leisten, aber ich möchte, dass die Marke sich nicht limitiert durch ihren Price Point und definiert, sondern ich möchte, dass Design accessible, also dass das Design stark ist, dass die Leute das toll finden und sagen, ich will das tragen. Und mein Ziel ist es so, dass ich sage, wir bleiben da, bauen aber eine Marke auf, die halt so eine kulturelle Aufladung hat, dass es genauso cool ist, am Ende ein Worst Behavior Sweatshirt zu tragen, wie ein Prada Sweatshirt zu tragen. Also sowas, was zum Beispiel Supreme geschafft hat. Ja, als Streetwear-Marke, dass man sagt, so Supreme Sweatshirt oder T-Shirt, das Box-Logo T-Shirt von Supreme ist sicherlich cooler als die meisten Prada-T-Shirts.
Würdest du das so sehen, dass Worst Behavior das Supreme aus Berlin ist?
Nee, ist eine andere Marke, ist viel mehr fashion-orientiert. Also es, ne, wir haben ja auch keinen kulturellen Background wie jetzt Supreme, ist ja eine wirkliche Street-Skateboard-Marke gewesen. Und das ist ja auch das, was die Marke noch am Leben hält. Nicht diese Collabs, die wir alle mitkriegen, sondern diese wirkliche Verankerung in dieser Skateboard-Community. Und das haben wir natürlich nicht. Das ist, am Ende sind wir eine Fashion-Marke. Wir sind da nicht so verwurzelt. Aber die Frage ist, wie positionieren wir das jetzt? Ne? Das ist das, was ich eben meinte. Also wenn ich das halb so gut hinkriege für die Marke, wie es Demna für Gucci hingekriegt hat, dann sind wir sehr gut.
Bei der kulturellen Verankerung, wie wichtig ist da Berlin? Weil es ist ja interessant, dass es auch wieder eine Marke ist, die eben aus Berlin kommt. Wir haben in Berlin schon deine andere Marke, OOR haben wir, haben 032C, wir haben GmbH. Wie wichtig ist für Worst Behavior Berlin?
Berlin, also First Behavior kommt aus Berlin. Das ist, glaube ich, ist immer noch für die Internationalisierung der Marke wichtig zu sehen, dass es aus Berlin kommt. Also gerade wenn wir jetzt die Märkte Amerika, Asien und so weiter alle den angehen, es muss man ja alles sehen, wo verkauft First Behavior im Moment und wie viel Potenzial ist da im Ausland noch, was noch gar nicht angegangen ist. Das ist ja das Spannende an der Marke, dass man gerade erst in London ist im Store, wo das zum Beispiel auch passiert, dass man den Londoner Store sieht, wie nehmen die Leute da die Marke wahr und da gehen halt Superstar-Celebrities rein und Dua Lipa und weiß nicht was und tragen diese Marke, weil es anders gesehen wird wieder, wie es hier angefangen ist. Ne? Das ist bei Boss auch gewesen, in Shanghai wird Boss ganz anders gesehen oder in Amerika hat Boss ein anderes Standing immer gehabt, als das in Deutschland hatte. In Deutschland ist es war es jahrzehntelang der Anzug, den die Oma dem Banklehrling gekauft hat, ne, zur Anfang seiner Banklehre. Und in Amerika habe ich mich immer gewundert und habe gedacht, warum trägt Samuel L. Jackson und Robert De Niro, warum tragen die jetzt Boss? Wie viel Geld zahlt da Boss für? Bis ich dann gemerkt habe, als ich mit Boss gearbeitet habe, die haben denen gar kein Geld gezahlt, die wollten das tatsächlich tragen, weil das für die so eine sehr männliche, nicht so fashion-verrückte Marke war, sondern so straightforward und dann ein ganz anderes Standing hat als hier. Und da, glaube ich, kann man mit Worst Behavior noch sehr, sehr viel, viel erreichen. Aber das wird halt sehr viel über Events, Ausstellungen, Partys, alles, was dazugehört halt, ne? Dass es eine kulturelle Aufladung halt auch bekommt oder sich positioniert. Wo finden wir statt? Was wollen wir machen? Wen featuren wir, wen nicht? Weil im Moment ist es so, dass die Marke nie, fand ich auch total erstaunlich, also jetzt natürlich auch mal Seedings macht oder so, aber kein Geld zahlt, keine Influencer zahlt, kein Nichts zahlt, sondern die Leute das tragen, weil sie es tragen wollen.
Ist das auch so ein Momentum? Du hast es ja bei Gucci sehr klar beschrieben, so sexy is back. Ja. Jetzt heißt deine Marke Worst Behavior, ist ja auch mal eine Ansage für alle, die die Marke nicht kennen. Es wird aber etwas anders geschrieben. Es schreibt sich WRSTBHVR.
Also nur die Kunst des Weglassens.
Ja, die Kunst des Weglassens. Aber es ist ja trotzdem ein Statement, wenn ich das trage und ich laufe rum mit irgendwie Worst Behavior.
Ja, also ich glaube schon auch, dass bei uns auch wir bauen jetzt gerade nochmal, also es ist ja gerade erstmal die Winterkollektion, die erste, in der ich jetzt arbeite, die hat schon mein Vorgänger natürlich sehr stark geprägt, diese Kollektion noch, die stellen wir jetzt fertig und dann kommt der Sommer, das wird dann die erste von Scratch, erste Kollektion, die wir machen, aber wir werden schon sehr viel mehr in Tailoring, wirklich spannend, glaube ich, spannendes Tailoring machen, was sehr accessible ist und ja, auch da ist sexy back. Also Worst Behavior in einer positiven Form, nicht in einer negativen Form, aber nach dem Motto feel free, enjoy, Gas geben, Spaß haben, live life out of the fullest, das ist so ein bisschen, was die Marke repräsentieren soll.
Und ist das Timing dafür gut, weil du hast jetzt diese Euphorie mitgebracht aus Mailand, aus Paris, dass offenbar diese Euphorie wieder da ist, aber davor auch in unserem letzten Podcast war es ja eher so, wow, Fashion goes down, Umsätze brechen überall ein. Viele haben gar nicht mehr den Need, neu zu kaufen, sagen, no shopping, I'm just not interested in. Wir erleben gerade, du hast David Fischer erwähnt, den habe ich gerade getroffen beim Oktoberfest, hat er mir erzählt, dass er jetzt sein E-Commerce einstellt, dass er seinen Laden zumacht in Berlin unter den Linden, weil eben dieser Fashion-Commerce nicht funktioniert. Bist du optimistischer?
Naja, also das hängt immer davon ab, aus welcher Sichtweise man das sieht. Ich glaube jetzt, ich bin sehr optimistisch, was gerade endlich wieder eine neue Euphorie angeht, endlich wieder eine Aufladung angeht, endlich wieder Spaß und sexy und cool und dass da Leute sind, die was wollen, dass da auch eine Generation ist, die jetzt so ein bisschen wie an der Leine war und dieses ganze Hoodie-Sneaker-Generation, dass man die jetzt wie von der Leine lässt, die aber noch so ein bisschen orientierungslos sind, weil sie gar nicht wissen, wie man jetzt mit Emotionen umgeht. Ja, also so ein bisschen, dass man denkt, die waren halt nicht so, wie wir aufwachsen konnten. Wir sind ja so eine Glücksgeneration, dass da alles bis jetzt eigentlich toll war. Und dass die jetzt so lernen, Emotionen, authentisch, Realness, dass sie das spannend finden. Und das ist immer die Chance für ein Excitement. Ja, wenn du Musik hörst, die dich berührt, die richtig, ob's Rock ist oder was auch immer, you're emotional attached und das ist ehrlich und das, dann ist das gut, ja. Und dadurch, dann ist es egal, ob das Guns N' Roses ist, die Rolling Stones sind oder Michael Jackson ist. Das ist authentisch, das ist gut und das ist auch heute noch gut, ja. Das hören auch heute noch Kids und sagen so, oh, I can feel it. Und ich glaube, wenn du das alles, diese super Kommerzialisierung, die wir hatten, alles so nur aus der Retorte und wo kann ich jetzt noch das? Ich muss ja dann noch Schlüsselanhänger machen und das machen und damit kann ich auch noch Geld verdienen und eine Red Bull-Dose design ich auch noch mit Gucci. Wenn du das halt machst, natürlich wird es irgendwann dann offensichtlich für jeden, dass ich nur noch gemolken werde als Kunde. Und wenn da wieder ein Mehrwert ist, dass ich dazugehören will und wenn es nur das ist, dass ich zu einer Community dazugehören will und wie Demner das so schön gesagt hat, ist meine narzisstische oder Ego geboostet wird dadurch, dann ist das total relevant und hat eine Chance. Ob die Umsätze, die ja sowieso schon in schwindelerregenden Höhen sind, ob die jetzt weiter steigen und ob Gucci jetzt morgen 12 Milliarden Umsatz macht oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde jetzt mal sagen, die Mode, die Kreativität, die ich noch beim letzten Podcast bei dir gesagt habe, tot gesagt habe, die ist wieder da. Also ich würde sagen, der Aufschwung, dass wieder Mut zur individuellen Kollektion ist, zur Eigenständigkeit, zu Risiko, das sieht man bei Chanel. Ne, wir haben da noch gesagt, mal gucken, wie viel Freiheit er bekommt und was lassen die überhaupt zu, was er verändern darf. Und da muss man sagen, sie haben ihm die Freiheit gelassen, Gott sei Dank. Ja, also sie haben ihn nicht limitiert und alles vorgeschrieben. Das sieht man an der Kollektion. Die wirkt sehr befreit. Man sieht es auch bei J.W. Anderson. Der durfte auch, war befreit, was er gemacht hat. Demna hat das gemacht. Also man sieht schon, dass die merken, wir müssen jetzt auch was tun, weil ich jetzt auch nicht glaube, dass der Weg ist, um Mode zu... Ich finde eher die Marketingstrategien gerade das Problem zu sagen, wir gehen jetzt in die Formel 1, wir gehen jetzt in die Olympischen Spiele, wo ich sage, so, kann mir sicherlich einer erklären, wenn ich das Gespräch führen würde, warum das toll ist. Ich verstehe es nicht, ja, ohne Erklärung. Ich frage mich halt, was will Louis Vuitton oder LVMH jetzt da in der Formel 1, in einer Branche, die stirbt, das ist, steht fürs Alte. Umweltverschmutzung. Also man fragt sich so, warum machen die das jetzt? Und ist der wirklich der Average Formel 1 Fahrer bis auf zwei Rennen, die es gibt, Monaco und so? Also sind die dann, ist das jetzt wirklich so glam und so sexy, dass man da jetzt irgendwie die ganzen Kunden anspricht oder nicht? Ja, weil die vom Fernseher sitzen, die Formel 1 gucken, glaube ich nicht, dass das die großen Louis Vuitton-Kunden sind.
1 Milliarde haben sie dafür gezahlt. 1 Milliarde. Kannst
gezahlt.
Ja.
Ich rede davon, ob es was bringt.
Ja, absolut.
Das ist
absolut,
ja, meine Frage.
Was wirst du anders machen, Götz? Du bist jetzt auf der Watchlist. Gucci ist auf der Watchlist und Worst Behavior. Und versuchen wir mal von Demna zu lernen, der nun diese Archetypen da kreiert hat. Und man sich fragen kann, wenn ich demnächst Gucci kaufe, was bin ich? Bin ich der Narzisst? Bin ich die Principessa? Bin ich Miss Aperitivo oder... La Influencer oder der Partyboy? Aus der Tomorrow Community, wer sollte jetzt unbedingt aus deiner Sicht Worst Behavior auf der Watchlist haben? Wen siehst du?
Wen ich sehe?
Ja.
Ich glaube einfach Männer und Frauen, die halt ihre, die eine eigene Identität haben wollen, die ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben wollen, auch was das haben, einen Fashionable Approach haben, aber die jetzt selber ihre Individualität in die Mode mit reinbringen. Also das ist das, was ich jetzt sagen kann, was ich ja eben meinte, was ich von Armani und so gesehen habe. Ich möchte, dass die Sachen, die wir machen, ich möchte schon schaffen, einen klaren Look vorzugeben, ein klares Ästhetik vorzugeben, die da ist, die Spaß macht, die sexy ist, die cool ist. Ich möchte halt die guten Zeiten, die ich jetzt so aus der Mode kenne, ich möchte so die Coolness, die es gibt halt natürlich so, ne? Früher gab es Helmut Lang und sowas, das war einfach cool. Ja, wenn Frauen wie Männer, das war cool. Es gibt Sachen, was ich gut finde, wie Artico oder sowas bei Frauen, das ist sexy, das ist jetzt sehr italienisch, ne? Das ist nicht, fast nicht zu uns. Aber das ist eine Richtung, die finde ich spannend. Das sind in die Richtung, wo ich sage, wo wir gehen. Aber ich möchte halt den Look vorgeben, sehr starken, unser Image, die Marke klar definieren, aber ich möchte, dass die Leute die Marke ihre eigene machen. Und ich möchte den Freiraum lassen, dass die Marke, die wir kreieren, so wie das jetzt bei Armani, was ich eben gesagt habe, ich möchte, wenn wir das jetzt auch machen, anders mit der Pressearbeit und daraus gehen mit Magazinen, aber ich möchte, dass Stylisten, ich das sehe nachher und sage, oh, das ist Horror oder sag sensationell. Besser als alles, was wir gemacht haben. Ich möchte, dass die Leute die Marke ihre eigene machen und den Raum lassen für die Marke. Also ich möchte, dass es das Worst Behavior halt eine Freiheit bietet. Kreative und individuelle Freiheit gibt. Ich möchte keine Uniformiertheit machen. Ich möchte nicht nur über, natürlich sind Logos wichtig, aber ich möchte mich nicht nur über ein Logo auf einem Sweatshirt definieren, sondern ich möchte, dass die Leute die Mode tragen. Und wenn ich es manchmal sehe, und ich glaube, das hat mein Vorgänger schon sehr gut geschafft, dann sieht man manchmal Sachen und dann denkst so, natürlich wird man viel mehr sensibilisiert, wenn man das selber macht und denkt so, meine Güte, die trägt ja auch das und der trägt das auch und die ist 20 und die ist 80, aber die tragen die Marke und das finde ich halt das Tolle, dass sie das tragen und die tragen ja auch die Marke im Moment und die Sachen, die gemacht worden sind, weil sie sie toll finden. Und das finde ich halt, ich möchte, dass die Sachen tragen, weil sie sie zu ihrem eigenen machen. Und gleichzeitig auch, dass natürlich, was man immer machen muss bei einer Marke, ein gewisser Stolz da ist, dass man sagt so, ich fühle mich gut, weil ich das trage. Weil natürlich ist das, was Demna da in seiner Boxen denken oder das dann so offenlegen, natürlich genau das, was es ist. Die Leute, die wenn du ein bestimmtes Sakko trägst, auch du wahrscheinlich von einer Marke, mit der du eine starke emotionale Verbindung hast, dann fühlst du dich besser damit, wenn du das trägst, wie wenn es von einer Marke ist, mit der du keine emotionale Aufladung hast. Ne, dann, obwohl das Sakko vielleicht gleich gut aussieht, aber trotzdem fühlt man sich mit dem einen Sakko, geht man ein bisschen gerade und ein bisschen stolzer wie mit dem anderen. Und das fände ich toll, wenn wir das bei der Marke hingeben, dass wir Leute einfach ein tolles Gefühl geben und einer jungen Generation wieder gerade das zeigen, das ist das Berlin, was mich interessiert und deshalb ist dieses Berlin für mich wichtig, diese Herkunft. Ich möchte halt, Berlin ist einfach eine, wenn man die Geschichte von Berlin anguckt und Lotterboys und den Aufstand und wie die ganzen in den 20ern und wie die Leute waren, Kippenberger, diese ganze Sache, die halt sehr wenig stattfindet, nach außen hin leider nicht mehr so wirklich stattfindet. Bowie, der hier war, Depeche Mode haben die besten Platten hier gemacht, Iggy Pop war hier, ne, diese ganzen Zeiten, die da sind, das ist ja nicht nur das Berghain, was jetzt die Kids alle sehen, sondern das ist ja schon viel länger eine sehr starke kulturelle Aufladung und sehr starke Impulse immer, die in die Mode gegangen sind, auch wenn die nicht direkt reingegangen sind, aber durch die Platten U2 mit der Achtung Baby-Platte, David Bowie Heroes, ja, das sind Musikgeschichte, die aber auch visually Maßstäbe gesetzt haben. Und wenn man diese Freiheit, die Berlin hat, und dieses nicht einkategorisieren lassen, das möchte ich gerne, dieses wilde, das möchte ich gerne irgendwie in die Marke reinbringen, dass ich auch sage, ich möchte zum Beispiel Farben haben, ganz viele. Ich möchte jetzt nicht alles, dass alles schwarz ist, sondern dass ich sage, wir lassen es einfach mal trauen, ein bisschen, was wir schon mal gesagt haben, nonverbale Kommunikation zu machen. Dass die Leute vor dir stehen und du einfach sagst, wow, du siehst toll aus. Cool look. Dass das nicht so ist, so, ich habe Angst vor dir, du siehst aus, als ob du mich gleich verprügelst. Das ist, glaube ich, ja, wenn wir das schaffen, und ich glaube, das Team ist super und bin gespannt.
Tolle Mission, tolle Vision, die du hast. Und ja, Freiheit, was kann man Menschen mehr geben als Freiheit? Vielen, vielen Dank, Götz. Vielen Dank für diese wirklich faszinierende Reise mit dir immer durch die Fashion-Welt. Ich finde echt, keiner kann Fashion besser erklären als du.
Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich freue mich, wenn es dir Spaß macht.
Wir fragen die Tomorrow Community Feedback bitte wie immer in die Kommentare oder als Direct Message. Götz, vielen, vielen Dank. Alles Liebe für dich, für dein immer größer werdendes Team und natürlich für die neue Mission mit Worst Behavior.
Vielen Dank.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.